Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ich war wirklich mit 14, 15, 16, also vor allen Dingen mit 14 fand ich es schon, jetzt wo man dann eigene Kinder hat, schon erstaunlich. Also mindestens dreimal pro Woche, trotz Schule, auf irgendeinem Punkrock-Konzert. Das ist schon cool. Und ich weiß aber auch, dass ich mich damals, eigentlich musste ich immer dann so um 10 oder 11 zu Hause sein. Das führte dann oft dazu, dass man die Vorgruppe noch gesehen hat und die Hauptband hatte gerade angefangen. Ich weiß aber, dass ich dann rausgerannt bin, Telefonzelle, zu Hause angerufen, habe gesagt, ey, die haben jetzt gerade erst angefangen, kann ich noch eine Stunde länger? Und das war so ein Vertrauensverhältnis dann, dass mein Vater dann gesagt hat, ist okay. Kommst du um 11 oder um 12. So. Ja, das rechne ich ihm hoch an, dass er diesem wirklich 14-Jährigen vertraut hat, dass er keinen Scheiß baut. Und es hätte echt viel Gelegenheit zum Scheißebauen gegeben. Ich war so beschäftigt mit Musik, dass mich alles andere nicht interessiert hat.
Ja.
Außer Mädchen natürlich.
Naja, natürlich.
Na klar.
Sie gehören ja zur Musik dazu quasi. Das,
deswegen gründet man ja Bands. 1, 2, 3, 4.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, hallo liebe ZuhörerInnen der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute ist mal wieder eine dieser großartigen Jubelfolgen, die es ja zwischendurch immer wieder gibt. Denn was ich ja an der NBE so liebe, ist, dass ich hier gelegentlich auch einfach sehr, sehr gute Freunde und sehr liebgewonnene Freunde von mir einlade. Und heute ist es mal wieder soweit. Bei mir ist nämlich heute Johnny Häusler, den ich schon sehr früh als Musiker, ich möchte fast sagen, bewundert habe und den ich ganz toll, ich war ein riesen Fan seiner Band damals, hatte alle drei Major-Alben sozusagen, das, was man in Wesseling kriegen konnte.
Na cool, wenn es noch was gibt, was du nicht hast, ich kann dir das besorgen.
Ja, sehr gut. Und dann haben wir uns kennengelernt sozusagen zu Blockzeiten, als diese ganze Blockgeschichte in Deutschland losging. Johnny natürlich der Blockvater der deutschen Blockosphäre mit Spreeblick. Ja, schon ein bisschen.
Ein bisschen.
Ja. Und ich irgendwie dann habe dann so aus München angefangen zu bloggen mit verschiedenen Freunden. Und man hat sich ja dann so vernetzt und kennengelernt. Und so, und dann haben wir beide uns auch kennengelernt. Und ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Johnny Häusler.
Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Hallo Nils.
Ja, hallo Johnny. Also Plan B, ne, die Band von dir früher. Da war ich war wirklich ein Mega. Ich konnte alle drei Alben mitsingen. Die Freundin meines Bruders hatte die ersten beiden, also was war das, Greenhouse-Effekt und Intensified auf CD. Und die Cybercords und Sushi-Stories habe ich mir dann im Karstadt auf Vinyl gekauft. Weil ich damals immer nur einen Schallplattenspieler hatte und keinen CD-Player.
Da bin ich übrigens tatsächlich nicht sicher, ob ich die auf Vinyl habe.
Na, ich habe die leider auch nicht mehr.
Man konnte ja nicht ahnen, dass Vinyl irgendwann mal was wird. Wobei, natürlich habe ich alles eigentlich versucht zu sammeln, aber schade, dass du die nicht mehr hast.
Ja, es war damals so, als Kind ist ja dann, ich habe jetzt vor kurzem, lustige Geschichte, neulich habe mich auf Instagram eine alte Klassenkameradin angeschrieben, die war, glaube ich, eine Klasse unter mir, aber so Schulfreundin, die hat dann bei mir damals auch in der Band mal Background gesungen und so. Die hat mich neulich angeschrieben, weil ich irgendwo, ich glaube in einer Insta-Story oder sonst wo, mag auch in einem Podcast gewesen sein, nochmal davon geschwärmt habe, wie toll ich die Lassie Singers finde und wie wichtig die so für mein Leben waren. Und dann hat sie mich auf Instagram angeschrieben und gesagt, Nils, ich habe hier noch eine Lassie Singers Platte von dir. Von damals habe ich mir geliehen, willst du die wieder haben? Und ich so, ja. Wieso, bring ich damit nach Berlin, kein Problem, treffen wir uns und so. Weil nämlich die ersten beiden Alben, die sind so meine wichtigsten Lassie Singers Alben und die kriegst du nicht mehr auf Vinyl. Wenn du bei Discogs guckst, die kosten so 250, 300 Euro aufwärts.
Krass.
Und das ist so ein Preis, wo es mir schon wehtut. Also ich bin so bereit
da
für große
man schon
Lieben.
Mehrfach, ja.
Naja, genau. Ich bin so bereit für große Lieben viel auszugeben, aber da ist es so. Und dann habe ich gedacht, oh geil, jetzt habe ich wenigstens eine der Lassie Singers Platten wieder. Und dann habe ich sie hier getroffen in Kreuzberg und dann waren es beide.
Oh cool.
Ich habe ihr damals beide Platten geliehen und sie hat die irgendwie über Jahre mitgeschleppt, hat gesagt, die haben sogar einen Hausbrand überlebt und so. Die hat die einfach immer dabei gehabt und sie war sehr froh, mir die jetzt zurückgeben zu können.
Können sich bei mir vielleicht auch alle Leute melden, denen ich Vinyl geliehen habe. Ey, total ärgerlich, oder? Ich suche zum Beispiel seit vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, die ist auch relativ teuer, wenn man sie findet, diese 10-Inch von Basement 5.
Ja.
Weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da ist irgendwie, glaube ich, Last White Christmas drauf oder so noch. Und, also es war halt diese 10-Inch, diese EP, die man haben wollte und auch hatte. Also ich hatte sie. Weg. Ja. Und dann gibt es so Alben, da bin ich total sicher, ich hatte die auf Vinyl, aber...
Ja, das habe ich auch ganz oft.
Ja.
Ich habe auch das Gefühl, dass mir unter anderem auch beim Auflegen so viele Platten geklaut wurden.
Kann sein.
Ja.
Ja. Also ich habe ja nicht so viel aufgelegt, aber ja, doch eine Zeit lang dann schon und kann natürlich auch gut sein. Und dann, ich habe irgendwann mal aussortiert,
ja.
Blöderweise, wobei ich, das ist völlig okay, dass ich aussortiert habe, Vinyl. Aber das Lustige war, dass ich zwei Durchgänge hatte. Also ich habe so einen ersten Aussortier-Durchgang gemacht und habe quasi nur so die echt tollen Alben aufgehoben. So bei den Sachen, wo ich dachte, ach ja, da mag ich den einen Song, aber kann ich auch runterladen oder so. Also dafür muss ich jetzt nicht irgendwie hier das nächste Mal wieder Kisten schleppen beim nächsten Umzug oder so. Und dann war ich fertig und dann dachte ich, dann hatte ich so ein Regal mit voll mit Bruce Springsteen, Born in the USA und so, wo ich dachte, also das Zeug, das werfen sie dir ja immer noch hinterher. Das kann ich jederzeit wahrscheinlich in einer 500 Gramm Vinyl nachkaufen oder so. Gedacht, nee, umgekehrt, ich muss das rare Zeug, was man nie auflegt, das muss ich behalten.
Na, absolut.
Weil ich dann wirklich so Stichproben auch gemacht habe, so bestimmte Alben, bestimmte Bands auch. Ich erinnere mich an The 25th of May. War so eine komische, so ein bisschen Rave-Rock-mäßige Band,
ja,
die ich eine Zeit lang sehr mochte. Und die gibt es dann auch nicht in den Streaming-Portalen. Also ähnlich wie bei uns, bei Plan B, hat sich ja, dadurch, dass die Band so vor der Digitalisierungswelle aufgelöst wurde, hat sich dann eigentlich nie wieder jemand dafür interessiert oder drum gekümmert, dass das auch in den Streaming-Portalen ist. Das haben wir dann so vor 10 Jahren selber gemacht. Und ja, so geht das ganz vielen kleineren Bands. Und wir sind übrigens auch gescheitert, weil Plan B ist ja, gibt es ja inzwischen 12 Mal, unter anderem der bekannte
Rapper.
Soul-Rapper aus Großbritannien, der mal dann versucht hat, als wir 2012, 2013 so eine kleine temporäre Reunion gemacht haben, der hat dann versucht, unseren Auftritt beim Reeperbahn-Festival zu stoppen.
Wegen dem Namen.
Wegen dem Namen. Wo ich dachte, okay, Freundchen, jetzt ist Schluss. Ja. Habe ich ihm so ein, also das Management schrieb dann ans Reeperbahn-Festival und sagte, das geht nicht, unser Künstler und so. Und dann habe ich den, glaube ich, die Links zu den Alben von 1989 bis 1994 geschickt und dann haben sie nicht mehr geantwortet. Und aber es ist natürlich ärgerlich, ne?
Naja, ihr seid ja auch, wenn man auf Spotify nach euch guckt, seid ihr auch zusammengelegt mit dem mittlerweile als Bartek der Orsons bekannten Rapper Plan B, der damals mit Mekkes zusammen, Mekkes und Plan B hießen die immer diese Platten gemacht. Und da seid ihr quasi zusammen vom System automatisch zusammengelegt worden.
Ja, wir hatten dann versucht tatsächlich für die Portale irgendwie Plan B in Klammern Berlin zu nehmen. Auch voll super, danke.
Naja.
Aber auch das hat sich nicht, das hat nicht so richtig funktioniert. Wie war denn das? Die Charlatans mussten sich doch auch irgendwann in Charlatans UK umbenennen oder so, weil es dann noch eine amerikanische Band gab, die auch Charlatans hieß und so. Ja, ja.
Es gibt ja auch diese fast Death Metal Band Entombed, die sich jetzt, weil der Sänger weg ist, Entombed AD nennen mussten, weil der Sänger die Namensrechte irgendwie noch hatte oder so.
Das ist auch super. Ach, apropos Death Metal, ist nicht ganz Death Metal, aber ich habe dir was mitgebracht.
Oh, wie toll.
Das hat man auch gerne, oder? Gäste, die was
absolut. Sehr gerne.
Nämlich Vinyl.
Ja,
pass auf. Ich habe dir eine Motorhead 7-Inch mitgebracht.
Ja?
Ich hoffe, die hast du noch nicht.
Nee.
Das war vom Metal Hammer. Eine Exclusive Vinyl Collectors Edition.
Ja.
Live and unreleased, da ist nämlich Overkill und Bomber drauf. Einmal Overkill live aufgenommen in Straßburg 1981 und Bomber aufgenommen in Bonn 1996.
Oh, in meinem Bonn.
Ist doch mega, oder?
Ja, total geil. Vielen, vielen Dank.
Ich habe keine Ahnung. Magst du Motorhead?
Ja, ich finde die ganz gut. Na, es gibt ein paar, also Ace of Spades und so. Ich bin,
ich glaube, du bist der Erste, der beim Motorhead sagt, ich finde die ganz gut.
Ich kann die nicht immer hören und ich kann mir Lemmy nicht angucken, weil ich halte das nicht aus, auf diese Warzen gucken zu müssen. Das ist, ich habe da wirklich ein Problem mit, mir das anzugucken.
Das stört mir nicht.
Aber ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr schlau und auch so diese ganzen Interview-Statements von ihm. Was halten Sie von George Bush? Ich würde ihm nicht mal ins Maul pissen, wenn seine Zähne brennen und so. Das sind halt einfach
das ist schon
sehr,
schlau,
sehr gut markige Sprüche.
Ich weiß nicht, ob schlau jetzt der richtige.
Na, ich finde schon schlau. Ich käme nicht drauf. Ich finde es irgendwie ganz,
okay,
ganz,
das stimmt.
Ganz sinnbildlich irgendwie so.
Auf jeden Fall schlagfertig.
Ja, genau.
Weil der war ja auch ein dann doch auch ziemlich schräger Typ, ne? Mit seinen komischen Weltkriegssammlungen und seinem Panzer im Garten und naja, gut.
Komisch, ne? Dass es immer so Typen gibt, die so ein Faszinosum an dieser Kriegsmemorabilia ja. haben, irgendwie so.
Das ist auch so ein wahnsinnig, ich wollte gerade sagen, es ist ein englisches Ding, aber es stimmt nee. Nicht ganz. Es gibt, also ja, ich verstehe es auch nicht. Also ich kann, wenn man ganz, ganz ehrlich zu sich selber ist, finde ich, dass Waffen schon auch eine Faszination haben.
Ja.
Also eine von der natürlich auch eine gewisse Gefahr ausgeht oder mhm. so, aber so, ja, ist schon irgendwie so, dass man denkt, also ich habe noch nie eine echte Waffe abgefeuert. Ich will es ja. auch nicht. Also es interessiert mich nicht so sehr, aber man kann nicht leugnen, finde ich, dass da eine gewisse, ja, dass da so eine Aura ist, ja, die man, aber dass man dann so genau so Weltkriegsmemorabilia-Fan ist und da irgendwie seine Bude vollstellt mit Stahlhelm, ey, nee.
Die haben doch vor kurzem irgendwo, ich glaube in Niedersachsen, bei so einem Typen im Keller so ein richtiges Museum gefunden, wo sie dann auch einen Panzer rausgeholt haben. In so einer Villa, hat er so ein zweites Weltkriegsmuseum, Privatmuseum eingerichtet mit Panzer und so. Ja, was ist crazy? Ich habe ja, als ich Faking Hitler gemacht habe, ne, da habe ich ja diese ganzen Telefonate von dem Heide, der hat ja alle seine Telefonate aufgenommen. Und ich habe die ja alle gehört und der hat ganz viel mit solchen Sammlern Kontakt gehabt. Der hatte ja auch die Göring-Yacht, die der versucht hat zu verkaufen, die sich mal so im Überschwang gekauft hat, weil es irgendwie cool fand. Und dann hat er gedacht, oh fuck, ich kann das gar nicht in Schuss halten. So, und hat es dann wieder versucht zu verkaufen. Wieder
auf eBay gepackt.
Ja, und dann, nee, dann hat er so mit diesen ganzen Sammlern telefoniert. Das war so in den 80ern. Und diese Gespräche sind so krass, wenn er diese richtigen Hardcore Zweite Weltkriegssammler irgendwie hörst, wie die reden, wie die auch über Hitler reden. Hitler ist immer so ihmchen und so.
Ach echt?
Ja, ja. Man wird immer okay. so zärtlich, so, ach ja, hier vom Eulen, ja, habe ich auch gesehen und so. Und so reden die immer. Das ist crazy. Das ist völlig.
Ja, man hat ja, je älter man wird, desto klarer wird einem, ja, dass Menschen wahnsinnig unterschiedlich sind und das ja auch toll ist. Also, das ist ja was, glaube ich, Menschen wie wir beide sehr schätzen. Aber was man so durchs Internet so kennengelernt hat, wie unterschiedlich doch Menschen sind irgendwie. Und dann ist ja so ein Thema noch fast eins, mit dem man irgendwie, wo man sagt, aha, mhm.
Naja.
Und wie wir alle wissen, gerade aus den letzten Monaten und Jahren, es ist ja manchmal nicht mal mehr faszinierend, sondern nur noch erschütternd.
Naja.
Und das meine ich unarrogant. Also es gibt bestimmt auch Leute, die meine Art zu leben oder ans Leben rangehen scheiße finden, völlig ja. okay. Oder die das nicht verstehen können oder die meine Sozialisierung nicht kennen. Und deswegen, oder ganz anders sozialisiert wurden und deswegen da überhaupt keinen Bezug zu haben. Aber das ist ja alles schon mal nochmal ein ganz anderes Niveau.
Das stimmt.
Ich weiß auch gar nicht, wann das anfängt. Ist das sowas, was bleibt? Also so wie Leute, die bei der Eisenbahn hängen bleiben. Also nicht bei der echten, sondern bei Spielzeugeisenbahn, dass die sagen, also ich glaube, als 12, 13, 14-Jährige habe ich bestimmt auch mal so ein Kriegsflugzeug zusammengeklebt.
Ja.
Bestimmt. Und dann sind das dann Leute, die bleiben da hängen? Ich sage, ach, das hätte ich gerne in echt.
Ja, wahrscheinlich. Nicht. Ich glaube schon, dass man daran hängt. Ich glaube auch viele, die jetzt so heute zum Beispiel noch so eine riesen Modelleisenbahn haben, so wie Horst Seehofer oder so, die sind ja auch, glaube ich, ganz oft so, dass die sagen so, ach, das habe ich mir als Kind immer gewünscht. Und jetzt kann ich mir das endlich erfüllen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich kann nachvollziehen, dass man, wenn man dann endlich eigenes Geld verdient und vielleicht so die Grundbedürfnisse abgedeckt sind, dass man sagt, jetzt könnte ich eigentlich so im Laufe der nächsten 2 Jahre auch mal 2000 Euro in meine Modelleisenbahn stecken. Oder 5. Keine Ahnung.
Hast du mal die Modelleisenbahn von Rod Stewart gesehen?
Auf einem Foto.
Ja.
Ja. Das gibt's ein Foto.
Vor einem Jahr oder so
ja,
ging
genau.
das so rum, dieser Artikel, ja. weil er seit Jahren das erste Interview einer Modelleisenbahnzeitung gegeben hat. Aber weil er so eine krasse Modelleisenbahn gebaut hat. Mit so detaillierten Häusern, mit kleinen Graffitis drauf und so.
Ja.
Wo er so erzählt hat, immer Backstage, immer so an Häusern gemalt. Und
das
so.
Ist die Vorstellung, dass jemand Backstage sitzt und da so kleine Figürchen oder genau Häuser anmalt.
Na.
Aber ja, also da kann man bestimmt lange drüber philosophieren, was das in Wirklichkeit bedeutet, dass Menschen so eine Miniaturwelt nachbauen.
Gottkomplex.
Kann sein. Ich finde es übrigens total nett, das könnt ihr nicht sehen, weil es ja ein Audio-Podcast ist. Es gibt ja Leute, die sagen auch Podcasts zu so Videos, also deswegen.
Da sind wir aber, glaube ich, langsam durch mit. Das gab es mal eine Zeit.
Jedenfalls hat Nils, ich nehme an, für mich hier so ein sogar schön gerahmtes Foto von einem ziemlich jungen Joe Strummer noch aufgestellt
ja.
mit seiner Telecaster. Ist es seine oder ist es irgendeine?
Das konnte ich leider nicht mehr rausfinden. Ja, aber
ich auch nicht.
Wir machen das ja immer für unsere Gäste, damit die sich wohlfühlen, stellen wir ihnen hier Idole und Vorbilder hin und wir versuchen es immer zu recherchieren, dass es irgendwie auch originell ist oder was Besonderes ist. Aber bei dir habe ich sofort gesagt, Joe Strummer.
Klar, muss weil das Strummer hin.
Ist einfach, der scheint irgendwie immer am größten über dir, sozusagen.
Ja, Also ich bin natürlich, es gibt ja auch diesen tollen Film von Julian Temple, glaube ich, ne, den The Future is Unwritten, der deswegen so toll ist, weil er auch mit so ein paar Mythen aufräumt. Unter anderem Don Letts ist in dem Film auch, der dann irgendwann mal sagt, naja, der hat schon auch, der war jetzt nicht immer nur der tolle Typ, so, was ja niemand ist. Und das, deswegen fand ich den Film gut, weil das so ein bisschen aufgeräumt hat mit diesem Mythos. Und natürlich ist ist der auch nur ein Typ gewesen, aber irgendwie einer, der immer eine Haltung gezeigt hat, irgendwie in seiner Rolle als Rockstar oder als Punk-Rockstar oder wie hat er sich selber genannt? Punk-Rock-Warlord. und insofern, ich mochte einfach die Haltung dieser Band wahnsinnig.
Ja. Also ich, du warst auch schon Clash-Fan von Anfang an, also als die Alben erschienen sozusagen.
Ja.
Weil das finde ich so interessant, als ich das gelesen habe, dass eines der ersten Plan-B-Konzerte, da habt ihr einfach gesagt, wir wollen Vorband von The Clash machen in Düsseldorf. Und dann habt ihr das halt einfach gemacht.
Ja, das gibt's. Wie ging das? Also ich glaube, es war der zweite Gig. Ich glaube, der erste Gig unter dem Namen Plan B. Ich hatte ja vorher eine Band, die hieß System. Die hat auf Deutsch gesungen. Die hat so richtig Deutschpunk gemacht. Sprühe es an, hieß ein Song. Berlin brennt, ein anderer.
Gute Titel.
Total gute Titel. Also ich meine, London's Burning, Berlin brennt, weißt du. Oder U-Bahn war dann so eine Ska-Nummer, die wir
Barry
hatten.
Berlin, ne?
Und das war tatsächlich auch so ein kleiner Lokal-Hit, also zumindest, wenn wir vor den 20 Leuten gespielt haben. Aber dann wurde es irgendwann englischsprachig und dann hieß es Plan B. Und ich glaube, der erste Gig war im damaligen Loft. Ich glaube, Monika Döring hat uns da irgendwie auftreten lassen. Und der zweite war dann aber gleich in der Philipshalle in Düsseldorf. Und ich versuche es kurz zu machen, weil ich aber gut, können jetzt natürlich Zuhörende nicht wissen, aber The Clash waren damals eigentlich aufgelöst und Strummer hat so eine Mark II, also so eine zweite Version von Clash ins Leben gerufen. Da war zwar Paul Simonon als Bassist noch dabei, aber ansonsten lauter neue Leute. Also,
war das dann nicht Big Audio Dynamite oder so?
Nee, das war Mick Jones. Der hat Big Audio Dynamite gemacht und Strummer hat versucht, irgendwie The Clash aufrechtzuerhalten, hat mit Cut the Crap ein Album gemacht, was tatsächlich Crap war, gerade hinsichtlich der Produktion. Was er trotzdem ein paar gute Songs hatte. Und jedenfalls sind sie in dieser neuen Version auf Tour gegangen und natürlich hätte ich lieber in der Originalbesetzung die supported. Und das war 1984, genau. Und dann da habe ich mich halt ans Telefon gegangen. Ich wusste, die spielen in Düsseldorf, war auch der einzige Deutschland-Gig und ich habe versucht, die telefonisch zu erreichen. Habe dann ziemlich schnell rausfinden können, wer der Tourmanager ist, nämlich Cosmo Weine, mit dem ich interessanterweise vor 2 Jahren nochmal Kontakt hatte oder vor 3. Und Cosmo Weinl, der natürlich in Wirklichkeit auch anders heißt.
Ja, sehr guter Name.
Ja. Total guter Name. Den habe ich irgendwann, also ich habe lauter Hotels in ganz Europa angerufen. Jetzt muss man aber immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Erstens, Auslandstelefon hatte, waren scheiß teuer.
Mega teuer. Ja.
Also es hat richtig Geld gekostet, sowas wie umgerechnet wahrscheinlich 1,50 € pro Minute oder so. Also auch eine horrende Rechnung nach dem Monat. Jedenfalls habe ich immer geguckt auf den, im NMI war so der Tourkalender, habe ich geguckt, wo spielen die, okay, in Stockholm, da habe ich halt nur die großen Hotels durchtelefoniert. Ja. Und hatte aber nach ein paar Tagen, habe ich gedacht, das ist totaler Schwachsinn, was ich hier mache, das kann ja nicht klappen. Ja. Und irgendwann, und ich weiß nicht mehr in welcher Stadt, es kann sogar sein, dass es Stockholm war, er hat wieder so, ja, hallo, ich bin der Johnny aus Berlin und ich suche den Cosmo Weinl, der mit The Clash bei Ihnen abgestiegen ist. Habe ich immer so gesagt, ohne zu wissen, ob die da abgestiegen sind. Ja. Und dann sagte eine Rezeptionistin, ja, okay, klar, Moment. Und dann kam Cosmo Weinl ans Telefon und ich habe gedacht, fuck, was mache ich jetzt? Ja. So als kleiner Piefke aus Berlin. Dann habe ich halt irgendwie so gesagt, ja, wir sind hier eine Band aus Berlin und wir finden Clash voll geil und wir machen auch so ähnliche Musik und wir wollen euch gerne in Düsseldorf supporten. Und dann war so eine Pause und das hätte ich nie vergessen, da sagte er, how do I know that you're not a fucking metal band with fucking flying V-Guitars? Und dann war ich echt so, und dann weiß ich noch, dass ich ultra stolz auf meine Antwort war, weil ich dachte, okay, wenn er mal fucking sagt, muss ich das auch machen. Ja. Und dann habe ich gesagt, I wouldn't try to call you in the whole of Europe if we were a metal band with fucking flying V-Guitars. Und dann sagte er, tell you what, ihr setzt euch ins Auto, ihr kommt nach Düsseldorf, seid nachmittags zum Soundcheck da und dann hören wir uns das mal an. Ja. Und wenn das okay ist, könnt ihr spielen.
Crazy.
Total crazy.
Heute gar nicht mehr denkbar.
Völlig undenkbar. Dann bin ich zur Band gegangen, jetzt mussten wir natürlich das alles selber bezahlen, da hinfahren und so. Und Und ich konnte denen natürlich nicht sagen, wir spielen da vor am Nachmittag und vielleicht können wir dann spielen. Sondern ich in den Übungsraum habe gesagt, alles klar, Jungs, die Sache läuft. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass die uns nach Hause schicken. Dann sind wir also da hingefahren tatsächlich und ist noch ein Auto zusammengebrochen und diese ganzen Storys. Aber wir haben es geschafft und haben dann da mit schlotternden Knien in der für uns riesengroßen Philips-Halle in Düsseldorf beim Soundcheck nachmittags gestanden und dann steht halt Joe Strummer und Paul Simon am Bühnenrand und so mit verschränkten Armen und tappen so ein bisschen mit und wir waren echt scheiße. Also wir waren halt echt eine ganz junge Band, die überhaupt noch nicht gegroovt hat, völlig unsicher war, aber große Klappe und so. Und dann hat er irgendwann gesagt, hatte sich auch noch so ein Übungsraum-Tape angehört, weil mehr hatten wir nicht. Und dann kam Cosmo Vinyl irgendwann im Backstage und meinte, alles klar, 30 Minuten um, was weiß ich, was es war, 20.30 Uhr seid ihr von der Bühne runter und so. Also hat so einen auf ganz tough gemacht. Ja. Aber das Tolle war, dass wir danach dann tatsächlich auch noch Zeit hatten, uns mit denen zu unterhalten und ich wirklich so ein paar Minuten mit Strummer hatte und habe ihn dann ja auch noch ein paar Mal getroffen. Ich habe ihn zweimal zu einem Interview getroffen noch später. Und habe ihn, als er mit den Pokes in Berlin gespielt hat, war das in der Seelenbinderhalle, die damals noch so hieß. Ja. Da gab es überhaupt keine Security. Ich bin einfach Backstage gelatscht und dann mal gefragt, wo ist denn hier die Kabine von Joe Strummer und so. Und da war er da tatsächlich völlig alleine in so einem Backstage-Raum und habe gesagt, ey, hier, wir haben uns vor 3 Jahren mal da getroffen und so. Und der war ja so ein Typ, der einfach irre freundlich und offen gegenüber allen Leuten war, die ihn angequatscht haben. Ja, also so sind wir uns ein paar Mal begegnet. Ich suche immer noch das Tape mit einem längeren Interview aus Köln. Und dann gibt es halt dadurch, dass das noch nicht so digital kam, es gab genau ein total beschissenes Foto von Strummer und mir. Und es gibt auch eins mit Paul Simon und mir und das finde ich auch nicht mehr. Und aber schon irgendwie ein Typ, kann man nicht anders sagen.
Ja. Aber dieses, also dass man so irgendwie irgendwo hingelatscht ist und gesagt oder irgendwo angerufen hat und gesagt hat, das ist.
Aber ein Jahr später haben wir im in der Waldbühne gespielt und haben Depeche Mode supportet. Und das ist auch eine nette Geschichte. Ich meine, alle, die mich schon öfter haben reden hören, die sind jetzt schon längst eingeschlafen, aber soll ich es erzählen?
Ja, unbedingt, natürlich.
Das war dann 85. Und Depeche Mode fand ich toll, obwohl ich natürlich eher so auf diese Punk-Pop-Geschichten auf Gitarren stand und so. Aber Depeche Mode fand ich schon eine geile Band schon damals. Und die waren ja zu der Zeit, waren die dann oft in Berlin. Ich weiß gar nicht, ob das schon die Zeit war, in der sie hier gelebt haben oder keine Ahnung, whatever. Das hat mich jetzt auch nicht so interessiert. Aber ich war abends in der Kneipe und da sitzt Martin Gore am Tresen.
Ja. Der ja immer, es gibt so ein paar Memes, dass Martin Gore immer zu Fotoshootings gesagt wurde, wir verkleiden uns und alle anderen haben ihn immer nur verarscht.
So, da sitzt Martin Gore total alleine in der Berliner Kneipe und ich dachte, quatschst du den nochmal doof von der Seite an, was ich gemacht habe, hab mich vorgestellt, hab gesagt, ich spiele in einer Band, die eigentlich ganz andere Musik macht, so irgendwie, wir machen eher so gitarrenlastige Sachen und hab dem so ein bisschen erzählt, wahrscheinlich auch gesagt, dass wir noch ganz jung sind, aber schon Clash gespielt haben oder so. Und hab ihm so ein Übungsraum-Tape auch gegeben. Und hab gesagt, wenn du Bock hast, hör einfach mal rein. So. Ja. Und viele Monate später klingelte mein Telefon und war jemand dran und sagte, hey, ist Martin. Ich so, Martin, ich kenn keinen Martin. Ich so, Rich Martin. Well, Martin, we met. So, der ist so ganz schüchtern.
Ja.
Das war wirklich schon dabei aufzulegen. So, und ich so, welcher Martin irgendwie denn? Ja, Martin Gore from Depeche Mode. Und ich so, also, tja, Martin, sagt das auch gleich. Und tatsächlich hat der mich angerufen und hat dann gesagt, wollt ihr in der Waldbühne Vorgruppe machen?
Ohne euch jemals gehört zu haben?
Nee, der hatte dieses Tape, dieses Übungsraum-Tape, was aber auch furchtbar war. Ja. Also, und ich glaube, er hat sich so gedacht, wie cool ist das, ich lade irgendwie eine Berliner Kellerband ein.
Naja.
Und dann wurde natürlich irgendwann, kam da schon Management ins Spiel, also bei denen. Und dann war klar, wir müssen unser eigenes Mischpult mitbringen. Und ich weiß nicht, ob ihr eine Vorstellung habt, was ein eigenes Mischpult für die Waldbühne allein zu leihen kostet. Und natürlich auch die entsprechende Mannschaft, die das alles bedienen kann und so. Aber das haben wir natürlich alles irgendwie hingekriegt mit Kumpels und der kennt einen, der einen kennt.
Ja.
Und dann haben wir da in der Waldbühne vor so einem Vorhang natürlich Depeche Mode supportet. Und das, man hatte dann später auch noch so ab und zu mal Kontakt, der dann aber abgebrochen ist. Dann waren die auch immer so mega, dass ich dachte, ey, ich kann jetzt nicht so, das sieht irgendwie komisch aus. Ja. Aber es hat, das war für mich total prägend, wie Menschen, bei denen man es anders erwarten und auch verstehen könnte, mit anderen Menschen umgehen, die noch lange nicht auf dem Level Musik machen oder Kunst machen oder so. Und ich glaube, ich habe durch diese beiden Geschichten mit Strummer, aber auch mit Martin Gore von Depeche Mode gelernt, man kann Dinge erstens anders machen, als es das Business oder wer auch immer vorschreibt. Und sei immer freundlich zu Leuten, die das, was du machst, mögen.
Na.
Und tatsächlich haben wir dann selber mit Plan B auch, wir haben jedes kleine Fanzine, jede Anfrage, haben wir die Interviews gemacht und so, zu Zeiten, als es wirklich viel war und als Leute immer gesagt haben, nee, müsst ihr Radio und Fernsehen und so, das ist wichtig. Und wir haben auch die Fanzine-Anfragen und so immer alle gemacht und oft dann 1-2 Stunden lange Interviews, weil die Fanzines natürlich viel informierter waren auch.
Ja.
Das kennst du auch, wenn du dann in so eine Radiosendung kommst und hey, bei uns sind die Jungs von Plan B. Erste Frage, sind die Englisch oder Deutsch? So, okay. Und die Fanzines, die kannten natürlich jeden Text auswendig. Und das, eigentlich war das viel dankbarer immer und dann teilweise echt mit der ganzen Band eine politische Diskussion entstanden und so. Schon geil. Aber nochmal, ich habe wirklich durch Strummer und durch Martin Gore gelernt, sei kein Arschloch.
Ich habe euch ja dann wiederentdeckt, oder beziehungsweise in der Zeit muss das ja auch gewesen sein, das muss quasi noch vor den Major-Deals gewesen sein, aber als ich euch schon kannte, habe ich dann dieses frühe Dokument von euch gesehen, und zwar der große Plan B Gastauftritt in Richie Guitar,
ja.
Dem Ärzte-Kinofilm,
ja.
Der früher, muss auch so 85 oder so gewesen sein. So die
kann sein, ja.
Naja, das da war sogar noch Sani dabei und so.
Wie hieß der Regisseur nochmal?
Ja, das war, ich weiß, ich vergesse auch mal, wie der heißt, aber das war so ein...
Könnten wir jetzt kurz nachgucken.
Na, Wenzel, guckst du mal, wie der Regisseur von Richie Guitar hieß?
Der jedenfalls, ich weiß gar nicht, wie wir den kennengelernt haben oder wie der uns kennengelernt hat, der kam irgendwann zu uns und sagte, also zu Plan B, also er möchte einen Film machen und er spielt eine Band die Hauptrolle und er möchte, dass Plan B diese Band sind.
Ja.
Und wir so, krass. Das ist ja mal richtig geil und fand das Drehbuch auch okay und so, also was man so lesen konnte. Und es gab dann, glaube ich, auch so eine irrsinnige Gage von, ich weiß es nicht mehr, 20.000, 30.000 Mark. So. Also wirklich wahnsinnig viel Geld für uns. Wir haben gedacht, Alter, geil, neue Verstärker, alles. Dann lief das auch schon so und ich hab keine Erinnerung mehr, ob das schon Probeaufnahmen waren oder so. Und dann rief er irgendwann an und sagte, ja, hat sich so ein bisschen was im Line-Up geändert. Also hat jetzt irgendwie das Drehbuch nochmal. Jedenfalls, wir spielen jetzt eine andere Rolle. Wir spielen jetzt die Widersacher-Band von der Hauptdarsteller-Band. Ich schon so, okay, cool. wer ist denn die Hauptband jetzt, also die Hauptdarsteller? Naja, ist so eine Band, die sind auch aus Berlin, die heißen die Ärzte und so. Und ich so, das kann nicht fucking wahr sein. Jedenfalls, wir kannten uns so mit den Ärzten und waren jetzt auch nicht, ich glaube, das war alles ein bisschen schräg, weil so diese total albernen Berlin-Sachen, die waren irgendwie aus Spandau und bla. Also alles ganz peinlicher, lächerlicher Scheiß. Aber die Ärzte haben den überzeugt, was ich auch verstehen kann. Die Ärzte waren um Längen witziger und schlagfertiger als wir, auch als Typen. Ja. Und die müssen den überzeugt haben, zu Recht, dass sie die Hauptrolle kriegen. Und wir waren dann so die Widersacher. Ja. Wir hatten dann noch so eine Nebenrolle, da waren dann auch keine 20.000, 30.000 mehr im Spiel. Da waren es dann noch 5 oder so. Und während der Dreharbeiten kam es aber teilweise, es ist auch in dem Ärztebuch sehr richtig wiedergegeben übrigens, kam es zu total albernen Streits, hauptsächlich zwischen Fritz, unserem Basser, und ich weiß gar nicht, ob es Dirk oder Jan waren, keine Ahnung, auf jeden Fall, wurden... Irgendein Basecap wurde in eine Pfütze geschmissen und es kam fast zu Handgreiflichkeiten. Es war rückblickend natürlich total albern und dann ging es darum, was jetzt echt Punk ist und was nicht und so. Also ganz, ganz peinlich.
Ja,
ich schätze die natürlich extrem. Also ich finde, die sind sowieso textlich irre schlau, musikalisch, einfallsreich und witzig. Und ich habe dann viele Jahre später hat man sich dann auch immer mal so einzeln wieder getroffen und alles gut und so. Und habe natürlich einfach einen großen Respekt davor, wenn man das durchzieht und halt auch immer größer wird.
Ja.
Ja, das war echt ziemlich albern, aber wir waren so ein bisschen verfeindet.
Ja, verstehe. Also war so fast eine Dokumentation, möchte man sagen.
Es war fast eine Dokumentation, ja. Axel Schulz hatte plötzlich unsere Band einen Saxophonisten, ich weiß nicht warum, also das Drehbuch schrieb es vor. Oder nee, ich glaube, wir wollten mit einem Saxophon spielen oder so, und den Saxophonisten hat Axel Schulz gespielt, ja. Der dann ja später der Manager der Ärzte war.
Ja. Und dann, also ich kann mich auch noch erinnern, es gab so diese eine zentrale Szene, wo ihr bei so einem Bandwettbewerb irgendwie über den Weg läuft oder so. Und da, ja. Und das, diese Szene war so dermaßen Berlin, weil da auch noch dann so andere Bands gespielt haben, die mit so Neonröhren auf der Bühne irgendwie rumhantiert haben.
Wer waren das noch? Es gab dann so
ein Neubauten-mäßig, auch auf so Fässer hauen und so.
Ja, wie hieß die Band? Die gab es tatsächlich. Und dann war so ein kurzer Auftritt von Nena ja noch dabei auch.
Das ist eine meiner Lieblingsszenen, weil sie sind ja dann Roadies für Nena. Ja. Und weil sie Equipment brauchen, schieben sie die Cases dann immer in ihr eigenes Auto.
Ach ja. Naja, aber wenigstens haben Leute mal versucht, in dieser Zeit irgendwas mit der damals aktuell stattfindenden Subkultur irgendwas anzustellen. Ja, das war jetzt nicht der Kracherfilm, kann man so nicht sagen. Ich glaube, erste Fans lieben den, weil er halt auch, also wegen seiner Absurdität oder Obskurität.
Ich finde auch immer geil, am Anfang ist ja, Bela arbeitet bei, da in diesem Plattenladen, der da am Kudamm war.
Stimmt, direkt an der Gedächtniskirche.
Genau. Kommt dann da die Treppen runter und so. Also ich liebe ja dieses, ich war das erste Mal, glaube ich, 93 in Berlin. Und für mich ist Berlin immer aus meiner Kindheit, aber dieses 80er-Jahre-Berlin, weil ich das halt aus den Didi-Filmen kenne, aus dem Ärzte-Film. So dieses Kudamm-West-Berlin, das ist eigentlich meine Vorstellung von Berlin immer gewesen.
Das war auch mein Berlin, ich wachse auf und werde erwachsen Berlin. Ja. Oder was heißt erwachsen? Ich hab meine Jugend in den ganz späten 70ern und natürlich 80ern erlebt. Ich bin ja Westberliner und dadurch auch so, ich bin immer noch total verpeilt, wenn ich durch Ostberlin fahre. Das ist echt total schlimm. Ich gebe das zu, aber schäme mich nicht.
Aber so geht es übrigens allen Berlinern. Alle Menschen, die in Berlin geboren und aufgewachsen sind, haben keine Ahnung, wo in dieser Stadt irgendwas ist. Also es ist bei Maria, die ist ja in Ostberlin aufgewachsen. Wenn ich mit der durch Berlin fahre, sagt die immer, was ist hier, wo sind wir? Und so, die kriegt das auch nicht hin. Das ist crazy.
Naja, und dieses 80er-Jahre Westberlin, was so eine wahnsinnig tolle Clubkultur hatte. Ich war noch sehr jung, aber also sowas wie der sagenumwobene Dschungel irgendwie, was mich damals schon total gekriegt hat, war, dass ein DJ wie Jimmy, der damals aufgelegt hat, der hat halt Sex Pistols gespielt und danach Grandmaster Flash. Ja. Weißt du? Also in frühen 80ern. Ja. Und dass es nicht darum geht, welchen Stil jemand spielt. Ich krieg heute, jetzt wo ich so ab und zu wieder Internetradio mache und so, ich krieg immer ganz viele Leute, die mir irgendwelche jungen Bands zuschicken, und das sind fast immer so Krach-Punkrock-Bands. Ja. Wo die wenigsten richtig gut sind, finde ich, weil das braucht ja trotzdem was Besonderes. Dabei geht es mir ja gar nicht darum, dass ich nur 1, 2, 3, 4 Punkrock höre, sondern ich brauche Musik, wo ich das Gefühl sofort bekomme, dass das spricht zu mir, und die meinen das genauso. Die können nichts anderes machen.
Ja.
Und genau, was wollte ich sagen? Genau, und im Dschungel, aber auch in ganz vielen anderen Läden, man hat da halt irgendwie, habe ich zum ersten Mal die ganz viel Black Music gehört und lieben gelernt. Mhm. Und wie jetzt natürlich die großen Klassiker und die großen Helden wie James Brown und Aretha Franklin und so, aber auch ganz viel Kram, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und dann gepaart mit diesem, dass The Clash so einen Bezug zu Reggae hatten und dass da auch in den Songs ja teilweise Künstler genannt wurden, die man dann wieder recherchiert hat im Plattenladen und so, wurde mir halt ganz schnell klar, dass es nicht um Musikgenres geht, sondern um eine Haltung in der Musik. Also bist du eine echte Band oder ein echter Künstler, eine echte Künstlerin, oder willst du hier irgendwie eine schnelle Mark machen?
Und warst du auch mal im Big Eden?
Big Eden war ich, glaube ich, ein, zwei Mal tatsächlich drin damals.
Ja. Auch ein guter Laden immer gewesen.
Ich weiß nicht, das kam einem schon irgendwie, also für mich, ich muss 15, 16, 17 gewesen sein, dass ich dachte, okay, so sieht also ein Puff aus. Das ging mir so.
Und gab es damals schon da bei der Schaubühne gegenüber?
Was es nicht war, muss man jetzt dazu sagen.
Das war einfach eine
Disco. Ja.
Aber da war ja quasi.
Ist auf, da noch Wein?
Ja, hau rein. Da war ja da auf dem Kudamm auch noch der Strich, der Straßenstrich. Da standen die überall. Deswegen standen die eben auch vom Big Eden und so immer zwischen diesen Schaukästen.
Das waren angeblich, waren das ja dann auch die Sexarbeiterinnen, die, wo das dann alles hochpreisig war. Ja. Die dann auch ihre Apartments da am Kudamm direkt hatten und so. Ja.
Und aber gab es damals auch schon quasi gegenüber von der Schaubühne, ist ein bisschen weiter oben am Kudamm, das
Punkhaus.
Das was?
Punkhaus gab es da. Ja, es gab dann da an der Schaubühne, da war das Punkhaus.
Ah, ja.
Wo ich nicht reingekommen bin.
Also es war aber auch so ein Punk-Disco, oder?
Das war eine Punk-Disco, da hat die BZ damals irgendwie drüber, da steht ein Sofa, das ist zerschnitten. Das war, ich weiß, es war ein Skandal und ich dachte, boah, da muss ich unbedingt hin. Geil, zerschnittene Sofas. Aber da war ich zu jung. Ich glaube, das Punkhaus war der einzige Laden, der mich jemals nicht reingelassen hat. Was mir jetzt erst auffällt, wie total absurd das ist, weil die gesagt haben, nee, erst ab 18. Also, wo man so denkt, okay, ich meine, ich war in echt schrägen Läden. Ja. Ich habe in echt schrägen Läden gespielt, mit 14 und 15 schon. Also einer der ersten Systemauftritte war in einem Travestieschuppen, einer Bundesallee war der. Und so, und wir waren 14, weißt du? Also da die hätten sagen können, oh, okay, du hast vielleicht erst ab 16 hier oder so.
Ja.
Ins Punkhaus bin ich reingekommen.
Aber was auch für ein sensationell beschissener Name. Ich meine, voll. Punkhaus.
Ja.
Wie ist Garage oder so, aber Punkhaus.
Nee, scheiß Name.
Na, das ist echt ein scheiß Name. Aber da, ich weiß, dass später war, da war ich dann auch mal, da an diesem Platz an der Schaubühne war ein so ein Oschus, so ein Sauber the Buddha, hießen die, glaube ich, immer die Diskussion.
Stimmt, der Backwarenladen da, ja.
Genau.
Nicht Backwaren, sondern.
Ja, genau. Weil in Köln zum Beispiel gab es zwei Backwaren-Diskos. Die sogenannten Buggies.
Okay.
Und in den 80ern, die waren mega beliebt. Das waren die beliebtesten Discos in Köln. Alle haben gesagt, da läuft die beste Musik, da sind die besten Partys. Und da war es so, also da waren auch immer DJs, immer die aktuellen, aber sehr geschmackssicher auch immer und so. Deswegen sind da alle immer super gerne tanzen gegangen in die Buggy, die große und die kleine Buggy gab es. Und um Punkt Mitternacht aber kamen immer die kamen die Backmann-Leute, haben so einen 5-minütigen Tanz auf der Tanzfläche. Das musste man dann aushalten, um in der Buggy feiern zu können.
Ich war da das war da auch in diesem Gebäude, wo
diese komischen Flügel da an der Schaubühne quasi.
Ja, wo man so links rein einbiegt, genau. Dann war da auch ein, zwei, dreimal drin und weiß, dass die tatsächlich gute Musik gespielt haben, so zum Tanzen. Ansonsten war das nicht so meine Umgebung. Und ich muss sagen, dass die Älteren in meinem entfernteren Bekanntenkreis da schon auch gerne hingegangen sind, weil man sich erzählte, dass man dort mit den entsprechenden Geschichten sehr schnell weibliche Begleitung finden könnte. Oh, so.
Ja, verstehe. Da war aber auch
also das waren so ins Bettquatscher.
Da war auch immer Nichtraucher-Disco in der Buggy. Das war irgendwie sehr unbeliebt. Vor allem, weil alle einfach vor der Tür standen und geraucht haben und dann wieder reingegangen sind. Ein geniales Konzept, muss man sagen.
Ja, aber da gibt's so viele Läden, über die man noch reden könnte. Das DNC, das Excess und ja. Und dann fällt es mir immer schwer. Zwischendurch habe ich immer gedacht, man müsste vielleicht doch nochmal so die West-Berlin 80er Jahre aufschreiben. Philipp Meinhold hat das ja auch mal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt 80er, doch ja, ich glaube schon. Und
gab es auch noch hier diesen legendären Live-Club. Ich glaube, wo jetzt der Wintergarten drin ist, in Schöneberg.
Ach so, Cartier Latin, ja, natürlich, Latin. Ja, mega. Da hab ich tolle Gigs gesehen und gespielt, habe ich das Skadü gesehen, aber auch wenn wir selber da gespielt haben und dann sowas zum ersten Mal wirklich voll gemacht haben, das war auch toll. Ja. Aber ich fürchte, ich bräuchte viel zu viel Recherche, weil ich mich dann an bestimmte Jahreszahlen nicht erinnere, so genau und so. Ach, und dann weiß ich auch immer nicht, wen es interessiert und vor allen Dingen muss ich auch zugeben, dass ich so dieses, ich quatsch mit dir jetzt total gerne darüber, weil es dann auch so, dann ist es eine Anekdote und dann weiter.
Ja.
Aber so das Baden da drin finde ich gar nicht so erstrebsam.
Ja, aber
nicht, weil ich es doof fand, im Gegenteil. Ich meine, ich schätze mal, meine Frau, also Tanja, wird wahrscheinlich die Augen verdrehen, jetzt schon in der ersten Dreiviertelstunde. also die Geschichten natürlich alle in noch viel größerer Ausführlichkeit kennt.
Ja. Ich finde das, ich liebe das. Ich finde das, wie gesagt, für mich ist halt ist quasi meine Ideal, meine Wunschvorstellung von Berlin oder mein Ideal, mein Traum-Berlin immer dieses 80er-Jahre-Fernseh-Berlin gewesen.
Deswegen, sag's ruhig, als die Mauer noch stand.
Genau. Und deswegen höre ich immer so gerne so Storys darüber, weil ich das halt nicht erlebt habe und weil ich das aber so aufregend finde, wenn mir da Zeitzeugen.
Das klingt total bekloppt, aber es war aufregend.
Ja.
Also ich hatte das große Glück, dass mein Vater als selbst Berliner wahnsinnig tolerant war. Ich bin wirklich mit 14, als das mit Punkrock so, als mich Punkrock erreicht hat, muss man ja so sagen,
ja,
über jemanden in der Schule, der viel älter war und der halt irgendwie richtig Punkrocker war. Ab da, es haben ja wirklich alle Bands gespielt in Berlin. Mhm. Ich meine, da muss man jetzt auch mal bedenken, die mussten dann halt wirklich nach West-Berlin kommen. Also du musstest entweder diese 2 bis 3 Stunden durch die Zone fahren mit dem Auto und durftest da irgendwie nicht anhalten. Oder du musstest halt fliegen und so. Aber weiß nicht, ich habe so viele Punk- und New-Wave-Bands im Kant-Kino oder im Metropol oder dann später im Loft und später im Quartier Latin und so gesehen. Das ist die wahre Freude. Und wir haben da auch immer einen Weg gefunden, uns als 14-, 15-jährige Piefskes da reinzuschmuggeln. Und es lag aber nur daran, dass mein Vater so wahnsinnig tolerant war und meiner Mutter, die immer sehr besorgt war, da so ein bisschen die Angst genommen hat. Ich war wirklich mit 14, 15, 16, also vor allen Dingen mit 14 fand ich es schon, jetzt wo man dann eigene Kinder hat, schon erstaunlich, also mindestens 3-mal pro Woche trotz Schule auf irgendeinem Punkrock-Konzert. Mhm. Und das ist schon cool. Und ich weiß aber auch, dass ich mich damals, eigentlich musste ich immer dann so um 10 oder 11 zu Hause sein. Das führte dann oft dazu, dass man die Vorgruppe noch gesehen hat und die Hauptband hatte gerade angefangen. Ich weiß aber, dass ich dann rausgerannt bin, Telefonzelle, zu Hause angerufen, habe gesagt, ey, die haben jetzt gerade erst angefangen, kann ich noch eine Stunde länger? Und das war so ein Vertrauensverhältnis dann, dass mein Vater dann gesagt hat, ist okay, kommst du um 11 oder um 12. So. Und ja, das rechne ich ihm hoch an, dass er diesem wirklich 14-Jährigen vertraut hat, dass er keinen Scheiß baut. Und es hätte echt viel Gelegenheit zum Scheiße bauen gegeben. Und komischerweise ich war so beschäftigt mit Musik, dass mich alles andere nicht interessiert hat.
Ja.
Außer Mädchen natürlich.
Naja, natürlich.
Na klar.
Sie gehören ja zur Musik dazu.
Ja, das ja. Deswegen gründet man ja Bands.
Ja. Aber das ist interessant, weil das habe ich mit meinen Eltern ähnlich erfahren. Also ich durfte auch nie so lange, aber dann manchmal, wenn eben Konzerte waren und ich dahin wollte, ich weiß noch, ich war in Düsseldorf in der Philips-Halle, was relativ weit weg von uns war. Wir waren so in der Nähe von Köln und dann irgendwie Düsseldorfer halbe Weltreise und dann bin ich da aber zum Bodycount-Konzert. Erstes Bodycount-Album. Und dann, da war ich 17 muss ich ja gewesen sein. Und dann bin ich nachts spät nach Hause gekommen und ich war an dem Tag, war ich nicht in der Schule, weil ich vormittags beim Viva-Casting war, die mich eingeladen hatten, was ich mega aufregend fand, mal ein Casting zu sehen, weil es war ja noch vor Casting-Shows und so, ne? Und dann mal so ein Fernsehcasting mitzumachen, war für mich das Allergeilste, das einmal gesehen zu haben und so. Und dann bin ich mit dem Kumpel dann aufs Bodycount-Konzert, super Konzert gewesen und dann war, glaube ich, sogar Fresh Family Vorband, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann zurück nach Hause und das hat ewig gedauert und dann war ich, glaube ich, so um 12:30 oder so bin ich so zu Hause angekommen, 12:30 zu die Ecke. Und dann hat noch Licht gebrannt und das war das schlechteste Zeichen, das es gab, so wenn unten im Wohnzimmer noch Licht brannte. Und dann kam ich so rein, ich so, ja, hallo, hey, ist ein bisschen später geworden und so. Und meine Eltern so, ja, Nils, wir sind nur wach geblieben, weil die von Viva haben angerufen, du sollst dann morgen nochmal hin. Und dann, und dann musste ich am nächsten Tag hin, dann wurden schon Pressefotos gemacht, dann wurde ich quasi am nächsten Tag schon engagiert.
Echt?
Ja, das war absolut crazy.
Wie alt warst du? 17?
17.
Schon krass, ne?
Ja, total.
Aber du warst auch echt gut.
Ja, vielen Dank. Aber das war,
das muss man ja auch mal festhalten, dass so die Leute, also gab es ja neben dir noch ein paar andere Nasen, die man dann zum ersten Mal gesehen hat und vielleicht fand man die einen oder den anderen irgendwie, weiß ich nicht, zu, heute würde man sagen, cringe.
Ja.
Mit anderen sympathisierte man mehr oder so. Aber trotzdem muss man schon sagen, dass die Leute sich was getraut haben. Ich meine, ja, es gibt jetzt auch viele junge Gesichter im Fernsehen.
Ja.
Und viele, die ich schätze, also einige kennt man ja dann auch durch die Arbeit an Republika oder TinCon und so. Und ich schätze diese Leute wirklich sehr, weil die auch schlau sind und gute Arbeit machen und so und klasse sind. Aber so, dass dich jemand mal wieder aufregt, dass du denkst, Alter, was erzählt der da? Oder wie sieht die aus? Keine Ahnung. also so im Sinne von, ja, dass auch eine gewisse Provokation stattfindet, muss ich zugeben. Vielleicht bin ich aber auch zu abgehärtet. Vielleicht kann man mich nicht mehr provozieren.
Ja, zu affiepitsch, wie man das sagt.
Wie sagt man?
Affiepitsch.
Ah, auf Kölsch. Ja. Ah, okay. Das ist ja nicht so meine Muttersprache. Ich bin ja eher so in Berlin ansässig.
Aber da war es, entweder war es mein erstes Viva-Jahr oder das Jahr davor. Eins von beiden muss gewesen sein. Ich würde fast meinen, es wäre das erste Viva, aber es kann man ja davor gewesen sein, dass ich beim Eröffnungskonzert der Popcom im E-Werk war in Köln, wo ihr auch gespielt habt. Und dann seid ihr nach dem Gig da irgendwie rausgegangen alle zusammen. Und dann habe ich dich aufgehalten in jungen Jahren und habe gesagt, ich habe dich heute noch im Fernsehen heute Vormittag gesehen, weil im WDR Ritchie Gitarre wiederholt wurde.
Und ich hab dich schon mal gefragt, aber wir müssen es jetzt auch öffentlich machen, war ich nett genug zu dir?
Du warst nett, also es war halt Fanservice nett. Also es war so, okay, cool, was soll man da auch sagen? Also so, ne, da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Und dann hast du gesagt, ja, cool und so. Und dann, ich wollte einfach, für mich war das dann so das Gefühl, ich würde mit dir anders als sprechen, als ein normaler Fan sozusagen.
Ja, ich glaube, das ist dann, weil wenn es so direkt nach dem Gig war, war das wahrscheinlich dann auch ein bisschen schwierig, weil ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass wir dann auch sofort woanders hin mussten und so. Also nicht, um mich zu entschuldigen, aber ich hätte mir natürlich gewünscht, dass du gesagt hättest, boah, du warst so nett, dann haben wir eine halbe Stunde geplaudert und so, weil ich dich natürlich auch kannte. Ja, vielleicht war ich aber selber auch ein bisschen starstruck, sodass ich dachte, ey, das ist doch der, was will der denn jetzt von mir? So, kann auch sein.
Kann sein, ja, kann sein.
Kann wirklich sein, weil, ja, man kannte ja viele Menschen nur von MTV oder so. Na. Deswegen, ich weiß es nicht mehr. Aber wenn ich kein Arsch war, dann ist schon mal gut.
Ja, nee, absolut. Warst du auf gar keinen Fall. Und ja, ich fand das dann cool, dass ich so unfähig rüberkomme.
Ich fand es wahrscheinlich ganz schön schräg, dass du mich ansprichst. Weil in Köln hatten wir tolle Gigs auch.
Da, wo habt ihr sonst noch so gespielt? Im Underground? Habt ihr mal im Underground gespielt?
Ich glaube schon, im E-Werk.
Ja. Ihr habt dann später sehr große Hallen gespielt, ne? Also E-Werk war ja schon eine große Venue.
Also ich glaube, als es richtig gut lief, hatten wir so 2.000-3.000 da. Mhm. Was für uns richtig groß war.
Total.
Also wir hatten ja dann später noch, das haben ja immer diese Support-Gigs irre geholfen, also Clash und Repaschmoden nicht. Das hat uns gar nichts gebracht, beides. Aber haben dann ja später, Ende der 90er, nochmal eine Tour mit den Ramones gemacht. Das waren so 5-6 Gigs. Und das hat es richtig gebracht. Das hat es unter anderem deswegen richtig gebracht, weil wir haben diesen Support-Slot bei der Ramones-Tour gekriegt und uns natürlich wahnsinnig gefreut. Und als die Tour losging, erst dann stellten wir fest, dass es noch eine Vorband gab. Ja. Und dass wir quasi als erste spielen, dann die zweite Vorband. Wie hießen die? Irgendwas mit Dance. Die waren eher so ein bisschen Goth.
Dance Macabre gab es auch mal so eine Band.
Ja, die waren es nicht, aber fällt mir vielleicht später wieder ein. Ja. Und dann die Ramones. Und das Gute für uns war, wir haben dann, das war beim ersten Gig so ein bisschen enttäuschend, weil wir gingen dann auf die Bühne, als die Ramones haben so 4.000, 5.000, 6.000er Hallen gespielt. Und dann war das ein bisschen enttäuschend, weil als wir auf die Bühne gingen, irgendwie erste war so Band, Einlass. Da war dann so Einlass und wenn du Glück hattest, waren so 1.000 Leute da. Mhm. So, dann waren wir fertig, dann waren, in der Zwischenzeit waren es vielleicht 2.000, die das dann auch gut fanden. Wir hatten so ein bisschen Sorge, weil wir nicht ganz so 1, 2, 3, 4 waren, aber Leute fanden das gut, also viele. So, und dann kam diese Gothic-Band und die haben halt wirklich so eher so Cure in langsam gemacht und mit nicht so guten Songs. Und da waren die Leute alle total genervt von. Und dann ging irgendwann, setzte so diese Geschichte ein, dass alle Leute immer gesagt haben, die Vorband war scheiße, aber die davor, die waren gut. Und tatsächlich hat uns die Ramones-Tour hat uns irre viel Sympathien eingespielt. Wir sind dann nochmal mit den Rainmakers getourt durchs Clubs. Das war so eine kleine Tour, auch wahnsinnig nette Band, die man heute nicht mehr kennt. Und danach ging es ab. Also danach konnten wir selber so Hallen füllen. Das war echt, die Ramones-Tour hat uns ganz schön nach vorne katapultiert.
Warst du Ramones-Fan?
Ja, klar, absolut, ja, voll.
Ja, zu denen habe ich nie einen Zugang gefunden. Pistols, echt? Ja, aber Ramones war immer...
Soll ich dir mal was vorspielen von denen? Das ist
ich weiß nicht, die haben mich irgendwie immer, die haben mich nicht... ich glaube, dieser kehlige Gesang hat mich nicht angetan.
Okay, nee, doch, Ramones... Tatsächlich gehören die zu den wenigen Punkrock-Bands, die ich immer noch auflege zwischendurch, wo ich sage, okay, jetzt eine Best-of oder das Live-Album oder so, doch ab und zu finde ich total großartig. Das ist so wie einen Staubsauger anmachen und der spielt tolle Melodien. Also schon eine irre Kombo, von der ich mir damals auch tatsächlich gewünscht hätte, dass man die kennenlernt, in Anführungsstrichen, und dass man mit denen mal ein paar Sätze wechselt. Das war halt überhaupt nicht der Fall.
Ja, das denke ich mir.
Es war tatsächlich ein bisschen erschütternd sogar, weil Joey Ramone, der irgendwie auch krank war, der hat wirklich dann im Dunkeln von zwei Leuten auf die Band gebracht wird. Also die stellen den wirklich, ich fand das echt erschütternd. Und
sag mir, dass es bei Iggy Pop heute so ist.
Ist das so? Das glaube ich nicht. Der wirkt doch echt noch.
Ja, aber ich habe so gehört, dass der so, der wird so hinter der Bühne fit gespritzt und dann wird der auf die Bühne geschoben und dann legt er los.
Also ob der fit gespritzt ist, weiß ich natürlich nicht, aber die haben den wirklich, weil der auch kaum noch was gesehen hat, der hat ja auch diese Brille immer getragen. Und
auch den Pony natürlich immer. Hat ihn keiner geschnitten.
Die haben wirklich zwei Leute, haben den irgendwie so unter den Arm genommen, ans Mikro gestellt, ihm auch die Hände ans Mikro gelegt. Und dann hat er so diese Haltung eingenommen, diese Pose, und dann ging halt 1, 2, 3, 4, das Licht ging an, dann haben die irgendwie diese Dreiviertelstunde durchgebrettert und dann Licht aus und dann sind die wieder da hingekommen und haben den.
Na, crazy.
Fand ich schon auch.
Abturnt.
Abturnt ist das falsche Wort, ich fand's traurig.
Ja.
Und dann dachte ich wieder, aber geil, weil vielleicht würde er irgendwo sonst sitzen und irgendwie irgendeinen Scheiß machen müssen. Dann lieber bei den Ramones der Sänger sein.
Hast du mal eine neue Band entdeckt, weil sie Vorband irgendwo war, die dich begeistert hat?
Bestimmt. Fällt mir jetzt aber auf Anhieb keine ein.
Ich hatte das einmal, also das ist bestimmt auch bei anderen Bands passiert. Ich glaube, es ist mir mal in den 90ern passiert bei einer Band, die hieß aus Berlin, die hießen D-Base 5. Kennst du die zufällig?
Ja.
Das war so eine Crossover-Band. Die waren aber echt geil.
Die waren gut.
Sehr hart.
Ja.
Und die waren irgendwie, die hatten geile Songs.
Ja.
Die haben auch, glaube ich, nur ein Album geschafft und so. Die hatten so einen geilen Sänger, so einen Ami, der war so ein bisschen Suicidal Tendencies-mäßig. Ja. Irgendwie so. Der war irgendwie gut.
Doch, als man diese Crossover-Kram gut fand, also Leute, die Hip-Hop mochten, aber Metal, ein bisschen Punk und so. Doch, D-Base 5 waren so eine Hoffnung.
Ja, haben sie nicht erfüllt.
Gibt's halt.
Aber ich hatte
wahrscheinlich am Geschäft gescheitert.
Ja, wahrscheinlich. Aber es gab auch so eine andere Band, wo ich das wirklich hatte, dass ich gesagt habe, wow, ich muss jetzt sofort alles von dieser Band haben. Und zwar, als ich beim Lady Gaga Konzert war, das war, glaube ich, ihre zweite Welttournee oder so, Monsters Ball hieß die. Mhm. Und dann hatte die als Vorband eine Band dabei, deren Sänger ein ganz alter Freund von ihr ist aus New York, mit dem sie früher angefangen hat. Sie hat früher quasi in dessen Vorprogrammen in so kleinen Clubs in New York gespielt. Und jetzt ist sie groß geworden und hat die Band dann mit auf Tour genommen. Der ist mittlerweile so Songwriter und so. Die Band gibt es ja, glaube ich, nicht mehr. Die hießen Semi Precious Weapon. Und der Sänger war so ein blondierter, kurzhaariger 2-Meter-Typ, der auf High Heels auf die Bühne gestarkst kam. Die Band hat so relativ okayes Rock, Blues-Rock-Riff gespielt, so AC/DC-mäßig. Und dann geht er ans Mikro. Und das Erste, was er in die Halle brüllt, die erste Songzeile war: I can't pay my rent, but I'm fucking gorgeous. Das war so geil. Ich war einfach sofort verliebt. Ich hab's voll gedacht, das ist das Beste, was ich jemals gesehen, gehört habe. Oh Gott, ich kaufe alles. Und bin dann sofort zum Merch gerannt.
Vermisst du diese Haltung? Also
ja, diese Rockstar-Haltung.
Naja, diese Rockstar-Haltung, aber auch wirklich, I can't pay my rent, but I'm fucking gorgeous.
Total.
Und das meine ich jetzt wirklich ganz meta. Also das geht mir bei vielen Diskussionen, die wir gerade führen, mich vermisse den Stolz und die Arroganz zu sagen, das bin ich und ihr könnt mich alle mal.
Na, absolut. Also zumindest im Rock, zumindest in der Musik, im Pop, im Rock. Ich finde,
ich würde sagen, in der ganzen Kultur.
Ich finde, es gibt schon noch, ich finde, es gibt Kulturen oder ja, Subkulturen, in denen das schon noch eine Haltung ist, die man findet. Ich finde, im LGBTQ-Bereich zum Beispiel gibt es das schon mittlerweile auch verstärkt, dass die Leute sagen, hier bin ich, deal with it or fuck off irgendwie so. Ja. Das finde ich total geil. Ich vermisse es aber sehr, sehr, sehr in der Musik, also im Pop, im Rock, wie auch immer. Da finde ich das im Moment gar nicht mehr.
Ja, geht mir auch so.
Aber
es muss immer Konsens sein irgendwie. Ja. Und alle müssen sich einigen und ich finde, nee, müssen nicht.
Ja, eben.
Also es ist so, ich verstehe zum Beispiel die Aufregung um bestimmte Medien, die ich meide, seit ich 12 bin, oder Medienhäuser, nicht, weil echt, fuck off. Ja. Das ist mir so total egal.
Die müssen halt einfach nur enteignet werden und dann ist gut. Genau.
Nee, aber ich wirklich, ich kann diese Empörungsspirale, das ist natürlich, es ist immer noch furchtbar natürlich, dass diese Leute so viel Macht und Einfluss ja. haben, überhaupt nicht. Und wenn es hart auf hart kommt, mache ich natürlich da, bin ich dann auch dabei, mich gegen bestimmte Medienhaltungen oder so zu stellen. Aber, ja. aber eigentlich, ey, weißt du, so gerade diese Tabloid und
ja. Aber was mir schon in meinem Herz schon leicht einen Knacks versetzt hat, ist, dass die den Musikexpress und den Rolling Stone gekauft haben. Und ich glaube, den Metal Hammer auch.
Klar. Das ist auch, ich finde auch, dass Politico zu kaufen ist irgendwie.
Ja, also um Rolling Stone tut es mir am wenigsten leid. Ich finde es aber übrigens ganz geil, weil ja der amerikanische Rolling Stone schon immer so eine geile Politzeitung war irgendwie, wo auch so ganz viele politische Berichte drin waren. Und die haben jetzt vor kurzem einen riesen Leitartikel gemacht, warum Eric Clapton mittlerweile ein Vollhonk ist und Verschwörungs- und
Eric Clapton nicht mehr geht.
Genau. Und dann habe ich mir die ganze Zeit vorgestellt, wie viele Herzinfarkte die deutsche Rolling Stone-Redaktion hatte. Also, wir müssen den aber nicht bringen, den Artikel, oder? Ja, das,
ja.
Naja, ich meine, es ist halt natürlich am Ende ist es auch Business und da wird halt einfach gekauft und.
Ja, aber das ist ja das, was schade ist.
Na, absolut.
Also, das ging ja irgendwann dann mit den großen amerikanischen Blogs, die man hier, die wir toll fanden, auf und man so gesagt hat: Oh, hier irgendwie dieses Tech-Blog, die sind so cool und die machen das viel besser als wir oder so. Ja, und dann kommt am Ende irgendein Condé Nast oder wer auch immer und kauft das.
Na.
Und das fand man ja, also so ging es mir zumindest, der irgendwann auch diese Vision hatte, wir können irgendwie die publizistische Sphäre online mitprägen.
Ja.
Das natürlich total albern war in unseren und dann wieder nicht. Also es gab ja ein paar Momente, in denen man schon irgendwie auch Sachen zumindest mit angestoßen hat.
Total. Ich glaube schon, dass wir, ich zähle mich jetzt mal dazu, diese frühe Blogosphäre, dass wir schon auf eine Art auch im deutschen journalistischen Bereich etwas bewegt und verändert haben. Glaube ich schon.
Ja,
mag es im Kleinen sein, aber so ein gewisser Paradigmenwechsel auch.
Naja, oder das auch dadurch, dass ja viele Leute, die wir damals kannten, so auch als bloggende Menschen inzwischen auch für andere Medien arbeiten und auch völlig okay und da irgendwie auch ihren Weg gemacht haben. Und natürlich auch, dass die Medienhäuser dazugelernt haben und sich das nach teilweise anfänglicher Arroganz, die ich auch rückblickend total verstehen kann, aber dann auch gesagt haben, okay, da passiert was Spannendes. Ich hätte es wirklich toll gefunden damals, wenn man so ein paar Nasen, weiß ich nicht, die 10, 20 interessantesten Leute, wo man auch den Eindruck gehabt hat, die könnten auch abliefern, also die könnten auch konstant arbeiten. Wenn man die genommen hätte, gebündelt hätte und vielleicht gesagt hätte, okay, wir zahlen euch mal für 3 Jahre ein Grundgehalt und dafür gehört der Laden uns oder so. Also man hätte, glaube ich, aus der Zeit, in der die deutsche Blogosphäre irgendwie wirklich ganz viele spannende Sachen entwickelt hat und als da eine wahnsinnige Bewegung und Aufregung auch war, hätte man was machen können. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es funktioniert hätte, weil wir erinnern uns, wir haben ja auch mal versucht, irgendwie Blogs zu vermarkten und der Aufschrei darum war mega und 5 Jahre später hat jeder irgendeinen Scheiß Advertorial geschrieben und hat dafür für 50 Euro die Hand aufgehalten. Also, ja.
Aber es war, da ist ja auch unter anderem die Republika entstanden, die du dann gegründet hast mit ein paar Partnern, unter anderem Netzpolitik und so. Und daraus ist ja dann wiederum die TinCon entstanden, weil du keine Konferenz mehr nur für alte Säcke machen wolltest, sondern gesagt hast, der digitale Wandel findet woanders statt, nämlich bei der neuen Generation und denen dann eben auch eine entsprechende Konferenz bieten wolltest. Und das funktioniert ja alles sehr, sehr gut und ist ja auch alles, ich finde halt diese Produkte, die du da geschaffen hast, die haben halt alle sehr Hand und Fuß irgendwie.
Also das freut mich total, dass du das sagst.
Es ist auch so ein organisches Wachstum. Also die Republika hätte wahrscheinlich viel schneller, viel größer sein können, aber wäre dann wahrscheinlich auch viel krachender gescheitert sozusagen ab einem gewissen Punkt, weil sie dann zu groß und zu aufgeblasen gewesen wäre und dann irgendwie so eine IFA oder sowas gewesen wäre oder whatever.
Ja, das hätte nicht funktioniert. Sie also so sehr, das Erstaunliche ist ja, also es gibt Markus Beckedahl von Netzpolitik, Andreas Gebhardt, der New Thinking Geschäftsführer, also New Thinking Firma, die aus dem Open Source Bereich tätig ist oder war oder sich auch immer wieder gewandelt hat. Und dann gibt es Tanja und mich, die mit Spreeblick da stehen. So und Wir haben das zu viert gegründet, aus verschiedenen Gründen. Also Spreeblick hatte so eine Veranstaltungsreihe namens Futura Bold. Wir haben so kleine Partys gemacht, wo mal 20 Leute waren, mal 50, ich glaube auch mal irgendwann 100 oder so. Ja. War mal eine Wahlparty, dann irgendwie haben Leute gelesen oder eine Band hat gespielt. Und New Thinking hatte aber einen Store, die hatten in Mitte so einen kleinen Laden und die haben unter anderem, haben viele Sachen gemacht, aber unter anderem auch Webmontage, wo man halt so Diskussionsrunden hatte, Leute eingeladen hat. Und irgendwann hat er gesagt, genau, die bloggenden Menschen irgendwie kannten sich alle so ein bisschen und irgendwann hat er gesagt, lass die doch mal alle einladen, wir kriegen doch 300 Leute zusammen, ja, die sich dann treffen in Berlin und haben dann da in der Kalkscheune die erste Republika veranstaltet und da kamen dann 600. Und im Grunde genommen standen auf den Bühnen die Leute, die im Publikum waren. Also, und das war schon das, wo auch so ein Punk-Spirit dabei war. Ja. Und ja, also ich finde, das ist schon irrsinnig gewachsen. Ja, es ist ja total verrückt, dass dann irgendwann 2019 15.000 da auf dem Gelände waren oder noch mehr. Ja. Und gleichzeitig diese vier Leute, wir haben uns auch oft in die Haare gekriegt und so, weil das eigentlich ticken wir schon alle sehr unterschiedlich und haben auch, da Leute denken ja immer, Mensch, ist hier mit dem Markus Beckedahl. Ich meine, Markus und ich kennen uns gut. Ja. Punkt. Ja. Aber ich habe mit Markus, glaube ich, weniger Gespräche geführt als mit dir. Das ist wirklich wahr. Das meine ich nicht böse ihm gegenüber, sondern es ist einfach so, wir machen alle unseren Scheiß und für Republika kommen wir zusammen. Ja. Und jetzt, seit letztem Jahr ist das ein bisschen anders, weil ich mit Andreas zusammen die Geschäftsführung mache. Aber also da ist mehr Austausch da, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie alles, dass das vier Kumpels und Freundinnen sind, sondern wir haben es schon auch oft, hatten wir irre Differenzen und so, aber genau das macht es aus und ich habe noch nie 15 Jahre lang mit Leuten zusammen ein Projekt gemacht und das funktioniert halt durch diese Mischung aus zusammen machen und es gibt so Grenzen. Es gibt so Grenzen und da ist das Gute, da macht keiner von uns Vieren mit. Also Bundeswehrgeschichte ist eins, wo völlig klar war, was unsere Haltung ist. Da musste keiner diskutieren, hat keiner gesagt, ja, vielleicht sollten wir denen nicht doch ihre Panzer hier reinfahren lassen.
Da muss man kurz erklären, die Bundeswehr hat so ein bisschen Theater vor der Tür gemacht, weil sie irgendwie rein wollten. Ja. Ihr gesagt, die Bundeswehr kommt ja nicht rein.
Die Bundeswehr wollte einen Stand auf der Republika buchen, den hat sie nicht gekriegt, was unser Hausrecht ist, weil es ging um Recruiting. Also wir wollten auf der Republika einen Stand machen, wo es um die Anwerbung von Cyber
Expertinnen
ging. Das wollten wir nicht, haben deswegen das nicht zugelassen. Und dann hatten sie irgendwie einen Anspruch darauf und meinten, also jemand, der unter anderem auch teilweise, zu einem geringen Teil, aber auch Fördergelder kriegt, der muss ja wohl jedes Ministerium zulassen. Und das, keine Ahnung, das Außenministerium ist ja auch da, warum dann nicht das Verteidigungsministerium? Ja. Die haben das alles so ein bisschen falsch verstanden und es ist aber total eskaliert, weil die halt auf Facebook und so haben die mal eben irgendwie die gesamte Facebook-Bundeswehr-Fanschar auf uns losgelassen, alle überhaupt keine Ahnung hatten, was eine Republika ist.
Man muss wirklich sagen, die Bundeswehr hat euch den Krieg erklärt.
Es ist so und ich kann dir sagen, Nils, also ich war 3 Tage lang nicht mit der Veranstaltung, sondern mit der Bundeswehr beschäftigt. Bin jetzt ein bisschen vorsichtig bei dem, was ich so sage, weil das schwierig sein könnte. Aber also es ist nicht so, dass man dann nur drüber steht und sagt, was wollen die und nein und die haben kein Recht, sondern im Ernst, ich lege mich mit der fucking Bundeswehr an. Ich diskutiere online mit Peter Tauber, dem damals stellvertretenden Verteidigungsminister. Ich muss mich von dem anpissen lassen. Also ich meine, wo bin ich denn hier? Was passiert hier gerade? Ja. Und also ich habe zu keiner Sekunde irgendeine Angst gehabt oder so, aber es fühlt sich schon dann, wenn man irgendwie abends im Bett liegt und versucht einzuschlafen, schon auch ein bisschen komisch an, wenn man denkt, okay, die fucking Bundeswehr findet dich plötzlich scheiße. Und irgendwann dachte ich dann, das ist aber auch irgendwie ganz cool, weil was soll jetzt noch kommen? Und es war im Detail an einigen Stellen extrem lehrreich, weil da doch Mechanismen plötzlich laufen, die, wo ich echt gedacht habe, okay, das kann so eigentlich nicht passieren, aber es passiert ganz offensichtlich. Was ich jedenfalls sagen wollte, da standen wir als 4 Gründerinnen wie eine 1. Ja. Also da war völlig klar, das läuft hier nicht mit uns. Und genauso ist das halt, wir sind gewachsen sehr, aber es gibt vieles, wo ich weiß, das würden wir so nicht machen. Und lustigerweise ist mir neulich aufgefallen, das hat überhaupt nichts damit zu tun, aber es ist neulich aufgefallen, dass keiner von uns 4 Republika-Gründerinnen irgendeinen akademischen Abschluss hat. Und ich habe da noch nicht zu Ende drüber nachgedacht, aber vielleicht irgendwie zu 10% hat das vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir alle immer unseren Kram selbst gemacht haben und auch selbst machen mussten und auch dafür gerade stehen mussten. Ja. Also wir sind nicht bei irgendeinem Unternehmen angestellt als Geschäftsführer oder als Kreativdirektoren oder so, was jetzt komisch abwertend klang. Ich finde, Kreativdirektion ist ein total geiler Job. Wir haben immer gemacht, was wir für richtig halten und stehen dafür auch gerade und so. Und da ist es schon gut, dass man weiß, bestimmte Sachen passieren einfach bei uns nicht oder mit uns. Also bei uns kann es natürlich nie, kann uns auch mal Scheiße passieren, klar.
Das Besondere an der Republika ist ja immer, dass die hat ja immer so eine gute Mischung aus so einem professionellen Appeal. Da gibt es ja auch hochprofessionelle Sessions, da gibt es ja dann auch mal sozusagen Sponsored Sessions, weil irgendeine Firma, keine Ahnung, ich sag jetzt mal irgendeine Programmierfirma oder so, dann da sehr spezielle Sessions abhält und so weiter und so fort. Für Leute, also so High Special Interest, wo so Sessions für 10 Leute, die dann eben auch im Raum für 10 Leute sind, aber eben auch so ganz große Sessions, die berühmte Sascha Lobo Keynote, die irgendwie immer dazugehört und so. Und sie hat aber gleichzeitig, habt ihr euch ja immer auch diesen Do-it-yourself Flavor bewahrt und es hat immer noch sowas, es gibt immer noch so Punkrock-Ecken, also ich darf seit Jahren da wirklich jedes Mal irgendeinen Scheiß machen. Mit Herm jahrelang Bingo gemacht und zwischendurch machen wir das noch und ich habe irgendwann mal einen Vortrag über Protestsongs gehalten und so. Also diese Nischen gibt es dann auch immer und so und das ist ja irgendwie, das macht das ja total aus, dass man quasi nicht vergisst, wo man herkommt, wie man so schön sagt.
Ich würde die Nischen gerne noch viel größer machen oder nicht größer machen, weil da sind ja keine Nischen mehr, aber geht ja jetzt nach einigen Jahren nächstes Jahr zum ersten Mal in eine neue Location, die auch ein paar neue Ecken bietet. Also ja, in der Arena und im Fester Kreuzberg, du kennst das gut, die Gegend.
Nehmt ihr eigentlich auch das Badeschiff dazu?
Klar. Ja, das Badeschiff ist dabei. Ich habe noch keine Ahnung, was es bedeutet. Also es wird auf jeden Fall einen Bademeister brauchen, aus versicherungstechnischen Gründen. Und ich weiß jetzt nicht, wir finden ja zum ersten Mal im Juni statt. Das heißt, es könnte warm sein. Ich persönlich liegt natürlich auch ein bisschen jetzt daran, dass ich so alt bin, wie ich bin. Ich persönlich würde da jetzt nicht in Badehose für Instagram posieren, aber vielleicht machen wir da auch eine No-Photo-Policy oder so. Mal gucken. Das sind jetzt Details, da können wir uns nächstes Jahr noch drum kümmern. Ja. Aber ja, das Badeschiff ist dabei. Menschen, die Berlin jetzt nicht so gut kennen, wir hatten ja Proteste.
Ja, das habe ich auch mitbekommen. Man muss dazu sagen, also der offizielle Twitter-Account der Republika hat so ein bisschen so, jetzt zunächst verkünden wir die neue Location und so. Und dann kamen schon so die ersten Stimmen, wie jetzt neue Location? Ich habe doch schon ein Hotel gebucht an der Station, weil da, wo die Republika bisher sonst war, ist direkt gegenüber ein Hotel, das hat, glaube ich, nur 100 Zimmer. Und das ist natürlich immer heiß begehrt, da ein Zimmer zu haben. Und jetzt haben das viele da und jetzt ist es aber nicht mehr da.
Ja, wir hätten vielleicht dazu schreiben sollen, wir hatten ja geschrieben, Details folgen und vielleicht hätten wir schreiben sollen, Location und Details folgen. Ja. Ja. Ich bin ja bei Kritik immer offen dafür, dass man selber nachdenkt, wo sie berechtigt ist. Ja. Und gleichzeitig dachte ich aber auch, echt, ist es in 9 fucking Monaten. Ja. So. Und vor allen Dingen, ich habe noch nie ein Hotelzimmer gebucht, außer 2 Stunden vorher, was ich nicht stornieren konnte. Ja. Und dass Leute wirklich 9 Monate vorher ein Hotelzimmer buchen, was sie nicht stornieren können. Ich meine, dazwischen kann ja die Welt untergehen. Absolut. Und dann hast du die 80 Euro komplett umsonst ausgegeben. Absolut. Also, das fand ich schon erstaunlich. Aber es sind jetzt, glaube ich, auch nicht so viele.
Ja, glaube ich auch. Und hat ja auch nicht so viele Zimmer, das Hotel da, eben, insofern.
Können ja gar nicht so viele sein. Ja, wahrscheinlich überbucht.
Ja, wahrscheinlich. Ja,
das ist eine heiße Sache auf der Spur.
Die können wahrscheinlich froh sein, wenn sie überhaupt ein Hotelzimmer in Berlin kriegen zu dem Zeitpunkt.
Nee, aber die Arena, das wird super. Ja. Also da am Wasser, direkt an der Spree, irgendwie sind natürlich am Überlegen, kann man das Wasser damit einbeziehen im Sinne von
ein Schiff oder
schwimmende
so.
Bühnen oder so. Und ich habe voll Bock drauf. Und ja, ich hätte schon Bock, das nach, man darf ja nicht vergessen, es ist dann so offiziell 15 Jahre Republika, ist auch ein Jubiläum in irgendeiner Form und dazwischen halt diese Pandemie. Ja. Also das heißt, 2019 war auch so groß, was die Republika angeht, dass ich den Eindruck habe, ich will gar nicht versuchen, das zu toppen, sondern das war auch ein Beweggrund, warum wir gesagt haben, lass uns nochmal gucken, ob wir was hinkriegen. Wir haben ja aus 2020 noch ein paar tausend Tickets.
Ja.
Also hatten ja schon Leute Tickets gekauft, die sind natürlich weiterhin gültig und die Leute kommen dann dahin. Das heißt, da werden schon auch Menschen sein, aber lass uns jetzt nicht den Fehler machen, wir müssen jetzt 2019 und noch größer und so, sondern lass uns lieber gucken. Das kann von mir aus genauso groß. Ich finde auch nicht schlimm, wenn da mal ein paar weniger Leute sind. Es macht mir überhaupt nichts aus. Aber ich möchte, dass es gut ist.
Ja.
Also, ja. Und deswegen hoffe ich auf diese neue Location mit dem Badeschiff und mit der Spree, dass das nochmal so einen anderen Kick gibt.
Muss ich eigentlich eine Jubiläums-Bingo-Session, wenn es 15 Jahre
Folge
ist, müssen wir eine Jubiläums-Bingo-Session einreichen.
Ja, und ich wünsche mir viel mehr schräges Zeug.
Ja.
Also ich finde es auch wirklich super, wenn, ja, wir können Leute auch eigentlich noch viel mehr vor den Kopf stoßen, finde ich.
Ich habe auch, als ich das letzte, was ist das letzte Mal, das vorletzte Mal?
Ja,
natürlich.
Ja. Ich in echt.
Ich habe eine super Session über Death Metal gesehen. Da war eine extrem gute Session über Metal und Death Metal. Ich weiß nicht mehr genau, was der Aufhänger war, aber es war extrem gut.
Eine Metal und Death Metal vielleicht.
Wurde mir dann erst sehr spät gesagt, dass ich für einen Kopfhörer brauche. Ich saß erst da und habe mich gewundert, warum ich nichts höre.
Hä? Ist ja voll langweilig.
Und dann habe ich diese Kopfhörersache kapiert.
Mag ja diese Kopfhörerbühnen leider nicht. Ich finde das ja so ein bisschen.
Ich finde leider auch nicht so. Aber die Session war gut.
Cool.
Das hat dem keinen Abbruch getan. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich sehr und auf die nächste Republika, wenn auch wieder alle irgendwie zusammenkommen können und so.
In der Hoffnung, dass nicht jetzt noch irgendeine Variante.
Naja. Aber ich glaube, selbst bei einer Variante würden sie nicht mehr so hart zurückgehen, wie sie es gegangen sind.
Nee, aber an der Stelle kann man ja auch nochmal irgendwie großen Respekt zu dieser ganzen Veranstaltungsbranche in den letzten zwei Jahren, fast zwei Jahren, irgendwie rausschicken, weil schon krass. Und auch was wir mit der Republika oder auch mit der TinCon irgendwie, dass du ein Team, was es halt liebt, echte Veranstaltungen, echte Begegnungen zu organisieren. Ja. Und plötzlich sagst du, nee, das machen wir jetzt alles in kleinen Fensterchen auf dem Monitor. Das ist schon, also was die Teams da geleistet haben in den letzten 18 Monaten. Und zwar nicht nur bei uns, sondern bei vielen anderen Veranstaltungen. So wie es Clubs und Venues ergangen ist und so, die eben nicht die Rücklage haben, mal eben zwei Jahre ausgleichen zu können. Das kann man gar nicht oft genug betonen und ich hoffe, dass es allen bald wieder gut geht, finanziell, also gesundheitlich sowieso.
Du bist, glaube ich, mein erster Gast, der 2G ist.
Wie, inwiefern? Gesund?
Geimpft und genesen. Oder bist du gar nicht geimpft?
Ich bin geimpft, aber ich weiß nicht, ob ich genesen bin. Ich weiß nicht, ob ich jemals positiv war.
Ach so.
Also ich
habt ihr euch nicht damals selber getestet?
Doch, aber ich war nicht positiv.
Ah.
Also Moment, also im Herbst 2020 war einer unserer Söhne positiv und wir sind dann in eine selbst auferlegte und nur wenige Wochen später auch vom Gesundheitsamt angekündigte zweiwöchige Quarantäne gegangen. Wir müssen immer dazu sagen, es waren echt andere Zeiten.
Ah.
Und Selbsttest gab es nicht.
Ah, stimmt.
Es gab keine Selbsttests.
Aber haben sie euch nie irgendwie so einen Test vor die Tür geworfen? Oder
ja,
so?
Nach zwei Wochen.
Aber nur für euren Sohn?
Genau, nur um dann, nee, nach zwei Wochen schon für alle und dann waren wir alle negativ, dann war das okay.
Dann war's aber ja sowieso.
Aber du konntest nicht, ich glaube, du konntest schon Tests bestellen, die haben dann 100 Euro das Stück gekostet oder so, das war völlig unerschwinglich. Aber es war nicht so, dass man irgendwie so gesagt hat, na komm, jetzt kaufen wir mal für die Firma eine Kiste Selbsttest, damit man irgendwie auf Nummer sicher geht. Nee. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich jemals positiv war.
Ah, verstehe.
Ich glaube eher nicht. Also ich hatte nie irgendwie die Anzeichen von auch nur einer leichten Infektion, so wie man es gelesen hat.
Hm.
Deswegen bin ich wahrscheinlich nur geimpft.
Hm, verstehe.
Ja. Scheiße, das hätte ich vorher sagen sollen, oder? Nein, wir sind ja hier, wir haben tatsächlich hier einen 2 Meter Abstand.
Aber deine Frau, Tanja, die hatte ja so ein bisschen Symptome, ne?
Die hatte ein bisschen Symptome, aber dadurch, dass man zu dem Zeitpunkt auch nicht testen konnte, ist das auch so ein großes Fragezeichen. Ja. Es wäre natürlich toll, das zu wissen.
Könnte ich so einen Antikörpertest machen? Kann man
ja, kann man
sehen?
Machen, aber ist langsam auch egal. Ja. Also wir sind alle jetzt durchgeimpft, wir lassen uns jetzt auch noch, sobald es möglich ist, irgendwie ein drittes Mal impfen. Haut mir die Impfstoffe irgendwie in alle Arme, mir egal. Ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, weil es gibt genug Leute, die darunter leiden, aber nee, jetzt zu wissen, ich hatte wahrscheinlich im letzten Herbst, war ich wahrscheinlich mal positiv.
Naja, bringt auch nichts. Goldene Ananas.
Ja.
Was ich auch noch sehr interessant finde, bevor ihr den Major-Deal hattet, ich meine, was du ja heute noch machst, du machst ja jetzt mittlerweile so eine, du hast ja auch immer Radio gemacht, hast bei Flux eine Sendung gehabt, jetzt machst du gerade so eine Sendung in Eigenregie auf Clubhouse, falls
und
da noch
Mixcloud.
Jemand ist. Ja, und Mixcloud.
Ja, genau.
Wo du auch Musik spielst und so. Und das hat aber ja durchaus eine sehr lange Tradition, die ja zurückreicht bis in die 80er, wo du auch schon beim SFB moderiert hast.
Das stimmt.
Wie bist du denn zum SFB damals gekommen? War das so ähnlich wie dein so Vorband-Gig bei
das The Clash? War tatsächlich so ähnlich. Keine Ahnung, wie alt ich war, 18, 19, ich glaube, ich war gerade aus der Schule raus, vielleicht war ich sogar noch in der Schule, keine Ahnung. Und ich fand Radio natürlich durch John Peel auch, aber auch andere Sachen. Es gab den SF Beat, eine einstündige Sendung für Jugendliche, ja, abends oder für junge Erwachsene, ja, im Westberliner Radio. Und
war das eigentlich, war das der alte Ami Rick DeLisle? Nee,
Rick DeLisle war beim, war der beim Rias?
Ich glaube, der war auch eine Zeit lang beim Rias.
Der beim Rias, aber nicht beim SFB.
Ach so.
Also Rias war ja Rundfunk im amerikanischen Sektor.
Ja, das stimmt.
Und es war tatsächlich, ja, alles erst später rausgefunden, es war wirklich eine deutschsprachige Radiostation von den Amis initiiert, die nur dafür war, eigentlich, weil natürlich, wenn du einen Radiosender innerhalb in West-Berlin hast, dann kannst du den natürlich, drehst du irgendwie einmal einen Regler und dann kann man den natürlich in der ganzen ehemaligen DDR hören. Und dafür wurde der Rias gemacht.
Um die Mürbe zu machen.
Um die, naja, und vor allen Dingen mit der echten Information zu versorgen. Naja, kannst du jetzt
irgendwie
nennen, wie du willst.
Und gibt's auch diesen schönen Podcast auch über Wind of Change? Hast du den mal? Der heißt auch Wind of Change.
Weil da immer gepfiffen wird.
Aber es gibt eine Story, die hat dann, der Typ, der den Podcast gemacht hat, ist ein Ami, der hat diese Story gehört und hat die dann recherchiert in diesem Podcast, dass Wind of Change vom CIA mitkomponiert wurde, um den Osten zu destabilisieren.
Ja, super. Ja. Und es hat funktioniert.
Ja, absolut. Klaus Meine.
Nicht in die Richtung, na gut, egal. Aber Rick DeLisle war, glaube ich, beim Rias.
Hast du den gehört? Das ist, ich finde, was Berlin.
So ein bisschen, ja. Wobei ich schon immer eher so einen Hang zum BFBS damals hatte, also zum British Forces Broadcasting Service.
Haben wir auch im Rheinland, haben wir das auch empfangen, durch Belgien und so. Ja, das haben wir jetzt auch immer gehört.
Okay, play Lady in Red. Nee, ich hatte tatsächlich, mochte ich das British Forces Radio mehr.
Ja. Ich find's so faszinierend, was auch für mich total Berlin ist, sind diese Radiostars. Das kenne ich aus keiner anderen deutschen Stadt. Das ist so eine, Berlin ist so eine Stadt, in der immer Radio extrem hochgehalten wurde, extrem viel gehört wurde und in der Radiomoderatoren richtige Stars geworden sind.
Aber es gab doch auch irgendwie im NDR und im so.
Ja, aber nicht auf diese Star-Kult-Art wie das in Berlin. Also mit Rick DeLisle. Mir hat einmal ein Berliner erzählt, ich weiß nicht in welcher Zeit das war, der hat erzählt, der hat früher wochentags, irgendwie mittwochs oder so, wäre nach Hause gegangen und hat dann das Radio eingeschaltet und hat dann die Chart-Show gehört, die damals von Lord Uli moderiert wurde.
Lord Knut.
Ah, Lord Knut.
Ja.
Lord Knut. Knut. Er heißt Lord Knut, weil er einer von den Lords war.
Ja.
Aber Lord Knut ist natürlich auch ein saugeiler Name, muss man ehrlicherweise sagen.
Lord Knut ist schon irgendwie, ja, das war tatsächlich eine Größe in der Stadt, das stimmt. Ja. Vielleicht hatte das auch wieder mit diesem Inselcharakter zu tun, dass man hier so die Radiostimmen dann gefeiert hat.
Radio ist
hat.
Ja einfach echt ein wichtiges Medium in dieser Stadt. Also ja, so sehr, sehr, sehr prägend für die ganze Stadt.
Ist es auch immer noch, finde ich. Ich finde, dass die Berliner Radiolandschaft wirklich ganz großartig ist. Also du kannst halt von Flux über Radio 1, Fritz, natürlich Deutschland Radio und so, Deutschlandfunk, alles Mögliche hören, Cosmo, so, ich meine, durchs Netz kannst du natürlich sowieso alles hören, aber ich finde, was man, bleiben wir bei den lokalen Sendern, die sind schon, bieten dir schon echt ein breites Programm.
Naja, absolut.
Und
alles
immer,
fest in der Hand von Robert Skopin.
Und immer wenn ich dann mal in anderen Bundesländern unterwegs bin oder auch in Dänemark, wo man dann auch da rumkurbelt und sich fragt, meine Güte, das ist schon ein bisschen erschütternd.
Jetzt aber, wie bist du denn dann zum SFB gekommen?
Das war super, weil ich habe wirklich ein Demo-Tape gemacht. Ich fand, wie gesagt, Radio, im Radio DJ sein und vor allen Dingen Musik spielen, also Musik-DJ sein, über Musik sprechen, Musik vorstellen, Musik entdecken gemeinsam mit den HörerInnen und fand ich super. Und dann musste man ja auch Geld verdienen, also man hatte die Band einerseits, andererseits musste man irgendwie dann selber eine Miete zahlen. Und ich habe gedacht, okay, ich will Radio machen. Ich wollte wirklich Radio machen. Ich wollte Radio-DJ werden und habe dann so ein Demo-Tape gemacht an einem Kassettenrekorder mit so einer Feststell-Pausentaste und habe wirklich ganz doof ein Demo-Tape gemacht, wo ich von meinem Plattenspieler aus einen Song aufgenommen habe, also den Anfang, dann irgendwie vorgesetzt habe die Nadel zum Ende, weil man will ja nicht den ganzen Song hören.
Klar.
Und dann, wenn der Song zu Ende war, habe ich die Pausentaste am Kassettenrekorder gedrückt, habe die wieder angemacht und in so ein Billig-Mikro eine Moderation reingesprochen, Pause, nächster Song. Also habe wirklich in einer ziemlicher Kleinarbeit so ein Demo-Tape gemacht, wie ich mir eine Radioshow vorstelle. Ja. Und ich habe, schade, dass man sowas nicht mehr hat. Und das habe ich an SFB geschickt.
Ja.
Und zwar an die Redaktion von SF Beat. Und damals war, glaube ich zumindest an die Redaktion, damals war Helmut Lehnert, der Chef, der dann später auch diese Umwandlung nach Mauerfall mitgemacht hat und geleitet hat und eigentlich auch sowohl Radio 4U als auch Radio Fritz ins Leben gerufen hat. Und der hat mich irgendwann eingeladen. Der hat echt gesagt, komm mal rum.
Ja.
Also ich meine, da hat ein 18-Jähriger,
naja,
schickt ihm irgend so ein Tape.
Ja,
und so, das fand er irgendwie okay. Und dann hat er sich das alles angehört und hat meine große Begeisterung und Leidenschaft für Musik erkannt. Hat übrigens, wenn wir bei Menschen, die einen beeinflusst haben oder die in irgendeiner Form eine Mentorenfunktion hatten, Helmut Lehnert gehört absolut dazu. Und hat sich das alles angehört, und da saß er auch immer so ein bisschen schmunzelnd, weil der ist halt so ein ich hoffe, falls er das jemals hört, dass er mir da nicht böse ist, wenn ich ihn so ein Althippie nenne, wobei er damals noch gar nicht so alt war. Aber so, das waren schon irgendwie so, SF Beat war schon so eine linke Hippie-Haltung. Und hat sich das alles angehört und hat dann irgendwann zu mir gesagt, weißt du, ich find's echt geil, dass du so Bock auf Musik hast und du hast auch echt Ahnung von so deinem Genre, ja, von den 12 Bands, die du magst. Und ich fand das gut mit dem Tape, aber ich würde sagen, geh mal noch mal ein bisschen raus. Also fang mal an, irgendwas zu studieren oder sammel Erfahrung mit deiner Band oder am besten beides und so. Und wenn du das gemacht hast, kommst du in 3-4 Jahren nochmal wieder.
Ja.
Und das war für mich die totale Enttäuschung. Vielleicht dazu.
Ja. In drei, vier Jahre ewig.
In 3-4 Jahren bin ich 70.
Ja.
So,
ja.
Und was ich stattdessen gemacht habe, ich bin 3-4 Jahre später wieder hingegangen. Ich habe gesagt, so, was ist jetzt? Und dann haben wir uns natürlich auch lange unterhalten und das war jetzt auch nicht, ist ja keine Geschichte von 10 Minuten, aber irgendwann hat er dann gesagt, okay, dann fang an zu moderieren. Und dann habe ich so tagsüber angefangen, hatte mal so eine halbe Stunde, ich weiß gar nicht mehr, wie das Format nachmittags hieß, so in der Jugendsendung für die Leute, die gerade aus der Schule kommen und so. Habe auch von Anfang an irgendwie mit Leuten zu tun gehabt, die sagen, also das kannst du nicht sagen. Du kannst ja jetzt nicht, also wen interessiert denn jetzt diese Platte? Ich,
ja.
So. Und irgendwann hatte ich dann tatsächlich später eine eigene Show.
Sticks and Stones.
Sticks and Stones war die erste, glaube ich, genau. Und dann später Soundgarden und den Blue Moon habe ich viel gemacht.
Das war quasi schon Fritz, oder war das For You?
Fritz, ja. Nee, das war schon Fritz.
Ja.
Und das ist aber auch so ein wieder so eine Person, die, also mit Helmut Lehnert, der dir das Gefühl gegeben hat, das ist richtig, was du machst. Und in dem Fall vielleicht, das ist aber zu früh. Also der hätte mich damals nicht ins Radio lassen dürfen. Aber allein sich die Zeit zu nehmen und mit so einem jung, wahrscheinlich auch irre arroganten, von sich selbst überzeugten Jungspund zu sitzen, sich ein Ohr abquatschen lassen von dem und dann zu sagen, oh, komm mal in 3-4 Jahren wieder, und auch in dem Wissen, wenn er in 3-4 Jahren wiederkommt, dann ist es auch okay.
Ja.
Und mit ja, Helmut ist schon, also der hat schon echt auch geile Sachen auf die Beine gestellt, der hat, glaube ich, auch immer eine richtige Haltung gehabt, die oft im Konflikt stand mit seinem Job, mit dem, was er dafür die Öffentlich-Rechtlichen leisten musste und was er aufbauen sollte. Glaube ich, auch jemand, der in Wirklichkeit, das wie alle Leute, die Personalverantwortung haben, natürlich hasst, Leute entlassen zu müssen oder Teams verkleinern zu müssen und so.
Ja.
Und ich habe keine Ahnung, was er heute so genau macht. Ich glaube, das ist dann irgendwann so aus dem öffentlich-rechtlichen System rausgegangen vor einigen Jahren. Aber auch ein Typ, der mir einiges beigebracht hat.
Jetzt wird's ernst. Ich habe es angekündigt, ich habe das ganze Gespräch, das wir geführt haben, auf diesen Moment hingelenkt. Denn unser heutiges Gespräch habe ich vorbereitet, indem ich mir eine 3,5-stündige Sendung angehört habe vom SFB, die am 28.12.1989 gesendet wurde. in der du die Plätze 124 bis 83 der 250 besten Langspielplatten der 80er Jahre vorgestellt hast.
Das hast du nicht im Ernst hier angehört,
doch,
echt?
Das habe ich mir
echt
komplett angehört. Das steht nämlich online. Es gibt so einen, offensichtlich so einen Radio-Nerd, der so alte Sendungen archiviert und die alle online gestellt hat. Da ist auch eine Sticks and Stones-Ausgabe von dir, aber da ist eben auch diese, die ihr euch unter den SFB-Moderatoren aufgeteilt habt, diese Rangliste vorzustellen. Und da hast du 3:30 oder so eben die Plätze 124 bis 83 vorgestellt. Und jetzt habe ich mir die Liste ausgedruckt,
okay,
und wollte die nochmal mit dir durchgehen.
Ja, komm mal. Wie ist denn das, sich so ein Kram anzuhören? Also Radiosendungen aus den End-80ern. Ich meine, so, wirklich mal ganz ehrlich, ist es ja okay oder ist es sehr, sehr cringe?
Nee, gar nicht. Ich finde es mega interessant. Ich finde das Interessante, deine Stimme klingt ein bisschen jünger, aber es ist trotzdem, man erkennt sie natürlich sofort. Du hast ja eine sehr charakteristische Stimme und da hört man sie etwas jünger. Aber es gibt schon auch, ich finde, in deinem Duktus sozusagen auch so Manierismen, die man von dir einfach kennt.
Okay.
Also bis heute so. Und ich fand es sehr witzig zu hören. Es sind 2-3 Fragen offen geblieben, die jetzt auch im Zuge des Durchgehens dieser Liste
aufkommen. Ich bin gespannt, ja.
Man muss auch dazu sagen, das vielleicht noch vorweg, Annette Wendel hat das Radio gewonnen in dieser Sendung,
okay,
weil ihr immer ein Radio verlost habt und dann früher wurden die Leute immer mit Adresse noch genannt.
Ja, voll geil, oder? Heute unvorstellbar in Zeiten von Social Media, dass du sagst, ja, übrigens hier Nils Bokelberg, Blastraße irgendwie. Ich meine,
aber es ist so lustig, weil du hast es auch jede Stunde angesagt und hast es auch immer damit begründet, naja, wenn sie einer kennt, kann ja jemand Bescheid sagen.
Ach, das waren so unschuldige Zeiten.
Das waren wirklich andere Zeiten, muss man sagen. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir gehen die mal durch. Platz 124, Tina Turner, das Album Live in Europe.
Klar.
Der Song Midnight Hour. Hast du die Songs eigentlich dann immer ausgesucht von einem? Ich glaube schon, ne?
Habe ich die ausgesucht? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube,
manchmal hast du schon gesagt, dass du das dann ausgesucht hättest.
Vielleicht habe ich auch einfach einen anderen Song gespielt, bei die Freiheiten habe ich mir doch genommen, aber im Großen und Ganzen, also gerade bei einem Tina Turner Live-Album, würde ich denken, das hat dann die Musikredaktion ausgesucht. Ja. Diese Jahreslisten und so, das war ja immer so ein, da hat ja ein Team dran gearbeitet, das macht man nicht alleine.
Ja.
Deswegen, also, wie hieß der Song?
Midnight Hour. Ich kann den jetzt nicht mit, aber wenn
man
ihn hört.
Achso, ist wahrscheinlich dieser alte.
Man kennt den auf jeden Fall, ja, ja.
Wait in the Midnight Hour.
Genau, ja, genau. Aber es ist dann saßt du dann einfach 28. Dezember, also irgendwie 4 Tage nach Weihnachten und irgendwie einen Monat nach Mauerfall, saßt du da in diesem Studio und hast 3,5 Stunden bis Mitternacht irgendwie diese ganzen Songs vorgestellt. Das war ja irgendwie.
Ich habe total oft auch Silvester moderiert und fand's super.
Wirklich?
Ja, ich fand das immer super, Silvestersendungen zu moderieren. Das wurde später natürlich, als man, gut, aber da war ich dann auch schon nicht mehr im Radio,
so
mit Familie,
sozusagen,
mit kleineren Kindern hätte ich es dann nicht mehr gemacht.
Ja.
Aber ich fand's mega, weil ich bin so ein Silvester-Muffel. Ich finde so Silvester-Partys habe ich nur schlechte Erinnerungen dran, eigentlich. Oder fast nur. Immer irgendwie Streits von irgendwelchen Leuten, neuer Stress und so. Oder, hey, wollen wir nicht auf die andere Party? Thomas ist auch drüben, bla. Deswegen fand ich es immer super, was zu tun zu haben. Und ich fand im Radio sein mega. Du konntest dich live im Radio betrinken und niemand hat sich beschwert. Das war super.
Hat aber halt auch niemand zugehört.
Doch, doch, da war die Hölle los teilweise. Wir hatten auch Anruferinnen und so. Das war toll. Und ja, so ab 3 Uhr morgens wurde es dann anstrengend. Ja. Okay, Tina Turner.
Hast du ein Taxi? Platz 123 vom Album Let It Roll von Don Johnson, Tell It Like It Is. Da hast du in der Anmoderation gesagt, es wären ja hier so Charts und du fändest es so interessant. Diese Platte wäre bei dir allerdings eher auf Platz 3297.
Nicht schlecht.
Ja.
Wobei der Song ja jetzt gar nicht so schlimm
Song
ist.
Der Song ist völlig okay, finde ich. Gute
ist das nicht auch ein Cover?
Ich glaube,
like
ja. Ich glaube, es ist ein altes Soul-Cover. Song, ne?
Ja, genau.
Dann, schon auch wieder direkt ein Knaller vom Album Gold Ballads, Still Loving You von den Scorpions.
Ach, ja. Was habe ich denn dazu gesagt?
Das hast du, glaube ich, eher so zur Kenntnis genommen.
Habe ich vorhin Nachrichten wahrscheinlich gespielt.
Ist auch tierisch lang, muss man sagen. aber eigentlich ist es eine ganz geile Nummer. Der einzig gute Hit der Scorpions, muss man sagen. Außer Rock You Like a Hurricane, den lasse ich auch noch gelten.
Der schon im Titel irgendwie so ein Scheiß ist. Rock You Like a Hurricane. Ich meine.
Aber dieses. Na, 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 na. Und wenn dann dieses Michael Schenker-Solo kommt, ist schon ganz geil irgendwie.
Ja. Scorpions sind. Ja, es gibt halt irgendwie die Bundesrepublik Deutschland, Hamburg, Berlin und Hannover. Also und Hannover ist...
Ja, die sind sehr Hannover, das muss man wirklich sagen. Ich glaube, die sind sehr Hannover, das stimmt. Das, ja. Das finde ich auch.
Die haben bestimmt so Marmorsäulen vor ihren Häusern. Ja. Na egal, jetzt nicht gemein werden.
Dann
soll jeder so viel Säulen vor seinem Haus haben, wie er will.
Das fand ich sehr schön. Ann Clark, Album Hopeless Cases. Aha. Und die Nummer war Homecoming. Und die hast du anmoderiert und gesagt, das ist Musik, die läuft eher in der anderen Disco.
Was stimmte?
Aber was ist denn die andere Disco? So Wave-Disco?
Ja, genau. Alternative-Disco wahrscheinlich. Ann Clark, lustigerweise, die hat ja mit Sleeper in Metropolis irgendwie, das mögen ja Leute heute noch extrem. Und ich habe es gehasst immer. Ich fand Ann Clark, also jetzt, was überhaupt nichts über die Künstlerin als solches sagen soll, aber mich hat das musikalisch echt immer abgeturnt.
Ja, sorry, als ich jetzt hier auch nochmal gehört habe, ist übrigens dieses ist ja komplett mit den Songs online. Mhm. Das ist auch echt, boah, das kann man eigentlich nicht hören. Ich finde es auch. Ja, dann auch immer so ein komisches Elektrogebrubbel und sie dann immer mit diesem, sie spricht ja immer so fordernd die Texte ein, sozusagen irgendwie.
Ja.
Das ist irgendwie sehr.
Das muss dann alles auch sehr.
Ja, genau.
Ja, war nicht auch nicht so richtig meins, obwohl ich dann. Wenn das cool gemacht war, so Leute wie Lyndon Kwesi Johnson und so, natürlich extrem geil fand. Ja. Also, aber Lyndon Kwesi Johnson und Ann Clark sind jetzt auch ziemlich viele weit voneinander entfernt.
Platz 120, hast du dir einen Mega-Gag für überlegt. Es war nämlich vom Album Fragezeichen, der Song Fragezeichen von Nena, der, wie ich finde, als ich es jetzt nochmal gehört habe, eigentlich der beste Nena-Song ist. Ich finde, es ist eigentlich die beste Nena-Single, weil es ist irgendwie ganz clever. Und am Schluss auch noch dieses geile Saxophon-Solo und so. Aber da hast du gesagt.
Geiles Saxophon-Solo, da sind jetzt zwei Wörter, die nicht zusammenpassen.
Und da hast du gesagt, als Nena diese Platte gemacht hat, hat sie danach die Band gefragt, wie sollen wir die Platte denn nennen? Und dann hat die Band sie so angeguckt und da wusste sie, die Platte heißt Fragezeichen.
Ist okay.
Ist ein solider Radio.
Ich war halt auch jung. Weißt du, 89, da war ich dann, 84 war ich 20, also 25.
25. Absolut, für einen 25 ein absolut solider Radio-Gag. Muss man sagen.
Es sind halt Dad-Jokes, ne? Ja. Ich habe mich nämlich schon mal vorbereitet. Ja.
Heutzutage. Als nächstes kam, die nächste Moderation war, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das mal zusammenkriege, was du da gesagt hast. Genau. Der Soundtrack zu einem Film, den die meisten kacke fanden, der aber eigentlich ganz gut war. Und von dem Film kommt das Lied vom Soundtrack, den die meisten ganz gut fanden, der aber eigentlich kacke war.
So was. Ich find's nicht schlecht. Ich bin bisher irgendwie.
Das war okay. Das war nämlich Prince, Trust vom Batman-Soundtrack.
Ah, okay.
Und der war wirklich schwierig. Das ist eine sehr schwierige Prince-Platte. Wobei Trust auch tatsächlich der beste Song auf dem Album ist. Aber ganz schwierig. Ich habe mir die zuletzt mal angehört, weil ich war als Jugendlicher Ultra-Batman-Film. Ich habe diesen ersten Batman damals, glaube ich, viermal im Kino gesehen oder so.
Den mit Keaton?
Genau.
Ja.
Also der, von dem auch der Soundtrack von Prince war. Und die die damalige Freundin meines Bruders war Ultra-Prince-Fan, deswegen hatte die auch das Album. Und ich habe das rauf und runter gehört, weil es für mich so zum Film connected war und dann so geil war, immer mit diesen Film.
Aber als Album schwierig.
Aber jetzt habe ich es vor kurzem nochmal gehört und gedacht, boah, ist das eine Scheißplatte. Ja, ja. Das würde man nochmal, wenn es nicht Prince gewesen wäre, hätte jeder diese Platte zurückgeschickt und hätte gesagt, nein, das machst du jetzt nochmal.
Jetzt gehen wir nochmal ins Studio.
Genau, aber er war schon so ein großer Star, dass man sich das da nicht mehr getraut
hat. Wahrscheinlich haben die alle gedacht, wir erkennen die Genialität nur nicht, aber...
Man muss ja auch dazu sagen, Tim Burton hat das ja fast gar nicht eingesetzt in dem Film. Es gibt, glaube ich, zwei 20-Sekunden-Szenen, in denen der Soundtrack auftaucht.
Das stimmt,
Und das nicht von ungefähr. Ja. Als nächstes, da hat man dir dann angemerkt, da hat man dir aufrichtige Begeisterung angemerkt, waren dann The.
Ja.
Infected, das Album, und Heartland, der Song.
Interessant, dass wir Heartland gespielt haben und nicht Infected oder was war noch drauf auf dem Album.
Da ist auch dieser schöne Doodle-Song, glaube ich, drauf.
Ja, genau, da waren so richtige Hits drauf. Und
also bei Heartland fand ich da eine überraschend schwache Nummer eigentlich.
Ich müsste es jetzt nochmal anspielen, dann wüsste ich sofort. Aber interessanterweise vor 3-4 Wochen habe ich nochmal an The gedacht. Wie hieß er? Matt?
Ja, genau. Matt.
Matt. Wir haben die Handys aus, müsst ihr wissen.
Also hast du eigentlich mal nachgeguckt, wie der Regisseur von Richie Guitar hieß, Wenzel?
Ja, das war Michael Laux.
Ja.
Michael Laux. So, haben wir das auch mal geklärt.
Ja. Welche?
Jetzt noch?
Der Kopf von The.
Oh, voll peinlich.
Mit
S-E-S-E. Ja,
genau, wie Söse. War auch eine Herausforderung für viele Moderatorinnen.
Ja, glaube ich. Aber da hast du dein bestes TH rausgeholt, als du die anmoderiert
hast. Habe ich?
Ja. Matt Johnson. Genau, natürlich. Matt Johnson. Du hast auch irgendwas über Matt Johnson erzählt in der Moderation. Ich muss gerade überlegen, was es war. Aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Irgendwas hast du über Matt Johnson erzählt.
Was jetzt so raschelt, ist, ich fange jetzt an mit den Süßigkeiten hier.
Das ist ein bester Zeitpunkt dafür. Es sind jetzt die Nervositätssüßigkeiten natürlich. Als nächstes von Genesis, aus dem Album Genesis, Illegal Alien. Da warst du relativ bedeckt, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, das lag daran, dass ich Genesis als das, was sie sind, jetzt gar nicht mal irgendwie groß in Dreck ziehen wollte oder so. Ich meine, es war ja jetzt auch eine Sendung, die
eine Prog-Band,
die nicht meine war, also sondern ich habe da halt 3,5 Stunden moderiert. Aber ich habe jetzt gesehen, dass Genesis wieder touren. Das war total lustig, weil ich habe das erzählt in Anwesenheit von einer Freundin von uns. Ich sage, ja, die mitgekriegt, irgendwie Genesis touren jetzt und so. Und es ist schon krass irgendwie, wenn die auch mit Mike Rutherford und so, aber ohne Peter Gabriel. Und Tanja guckte mich irgendwie so ganz unsicher an und sagte, aber da gehen wir nicht hin, oder? Ich so, nein, keine Sorge, da gehen wir nicht hin.
Aber es gibt viele Leute, die diese frühen Genesis-Alben total lieben, weil als sie noch so richtig Prog waren irgendwie. Also ich meine, das hier war jetzt natürlich das 80er-Genesis-Album, da ist glaube ich auch Mama der große Hit drauf gewesen, so dieses gelb-schwarze Album. Ja.
Ich meine, ich lasse Phil Collins, lässt man natürlich durchgehen. Ja. Manchmal. Aber Genesis.
Ja, aber ich finde es so eine interessante Range bei dieser Band von diesen frühen Alben da, wo dann auf dem Cover so ein illustriertes Mädchen ist, das so Cricket mit so Köpfen spielt irgendwie. Mhm. Bis zu den I Can't Dance Genesis. Das ist wirklich eine musikalische Range, die.
Es gab eine Menge Bands, die ich verpasst habe in den späten 70ern und in den 80ern, einfach weil ich in dieser Punkrock-Arroganz und dann wieder, ich habe ja vorhin erzählt, dann stimmt das ja nicht, weil ich habe zum Beispiel schwarze Musik lieben gelernt, schwarze Künstlerinnen und Künstler und habe erkannt, dass da so viel Wurzeln drin sind von dem, was ich davor auch mochte und so von weißem Rock'n'Roll. Und deswegen stimmt es nicht, wenn ich sage, irgendwie ich hatte eine Arroganz und habe nur Punkrock gelten lassen. Das stimmt einfach nicht. Ja. Aber ganz klar war, und ich habe Sachen verpasst. Also es gibt, Fleetwood Mac haben gute Songs und so, muss man jetzt nicht mehr drüber diskutieren. Aber, und jetzt werden mich Leute natürlich hassen, weil sie Genesis-Fans sind, aber boah, was für eine langweilige Weiler-Band. Es gab diesen Begriff BOF, Boring Old Farts. Und ich fand, Genesis waren schon mit 20 irgendwie 70. Weil ich natürlich trotzdem dann später Peter Gabriel und auch Phil Collins und so, erkennt man, dass das Musiker sind, und die das geliebt haben und lieben, was sie machen.
Du hast mich aber vor 1-2 Jahren noch ausgelacht, als ich davon vorgeschwärmt habe, wie großartig George Benson-Platten sind.
Ja, würde ich auch immer noch. Okay. Nee, George Benson ist so, das ist dann nicht meins. Das ist mir zu viel. Ich mag es nicht, wenn Leute mit ihren Gitarrensolos mitsingen.
Das ist aber das Geilste. Ich meine, das ist ja die Königsdisziplin von George Benson.
Ja, das ist genau, das ist die Königsdisziplin
von George Benson.
Er hat das groß gemacht, das stimmt. Das hat dazu geführt, dass der junge Johnny irgendwie gesagt hat, okay, George Benson ist nicht meins.
Beim nächsten Act hast du gesagt, du findest es eine tolle Band, schade, dass es sie nicht mehr gibt und du findest, was der Bassist jetzt macht, das ist eher nicht so gut, schade, dass er das nicht mehr mit der Band
Police.
Macht. Ja,
super.
Das war dann Police, Synchronicity. Ja. Synchronicity. Da hast du auch kurz on air überlegt, ob man Synchronicity ausspricht oder Synchronicity. Genau. Mhm. Und dann hast du Every Breath You Take gespielt und gesagt, das ist ein ganz fantastisches Lied dieser Band.
Ja.
Aber Sting Solo war doch auch, ich meine,
heute
das war
natürlich
ja,
ganz
ja, aber 89 war es doch, was war es, in New York oder so. War
doch echt, auch ein Song, der übrigens eigentlich natürlich total scary ist, was ich aber nicht so empfunden habe.
War für dich nicht okay.
Police waren großartig, Sting ist dann ja irgendwie in so eine komische Richtung gegangen. Ich finde oft, wenn die Leute so denken, sie machen jetzt große Kunst, dann wird es schwierig.
Ja, weil Sting finde ich so geil, dass der ja mittlerweile irgendwie so erzählt, irgendwie so, ja, der macht halt so, der macht zwischendurch immer so Platten irgendwie so, wo er Mittelalter Kompositionen neu arrangiert und aufnimmt und so, weil er es irgendwie interessant findet. Und dann macht er so alle 5 Jahre mal entweder eine Police-Tour oder eine Sting Greatest Hits-Tour und dann macht er wieder 5 Jahre lang diese Platten, auf die er Bock hat irgendwie. Das finde ich irgendwie geil. Er ist irgendwie ein guter Typ, finde ich.
Findest du?
Ja. Ich habe den auch auf Netflix, ist der in so einer LSD-Doku wo er so erzählt, wie geil das war, damals LSD zu nehmen. Dann habe ich ihn zuletzt in einer sehr witzigen Gastrolle gesehen bei auf Disney Plus in einer Serie namens Only Murders in the Building, heißt sie, glaube ich.
Ah, die Serie soll toll sein.
Naja, und da hat er so, hat er auch so eine sehr witzige Gastrolle und so. Der hat eine gute, ich finde, der hat so eine gute Selbstironie.
Ja, das glaube ich, dass der Engländer speziell in höherem Alter, ich glaube, der hatte viele Jahre keine gute Selbstironie. Ja. Ich glaube, dass Sting schon sehr von sich überzeugt war und sich als Gottesgeschenk an die Erde empfunden hat. Aber
ja.
Ich meine, ich würde auch ein Sting-Interview machen und neugierig sein und sagen, was war damals mit dir los? Du hast bei Quadrophenia hast du diesen coolen Obermod gespielt. Was ist danach passiert? Was hat dich so ruiniert?
Ja, sagt er, yeah, but Johnny, you made this moderation at the 250 greatest long players where you said that I'm not that good solo.
Ja.
Naja.
Na, hat ihn fertig gemacht.
Ja, glaube ich auch. Du hast ihn gebrochen. Du hast Sting gebrochen.
I wish.
Beim nächsten Künstler hast du gesagt, ganz großer Lieblingskünstler von dir. Das war nämlich vom Album Flying Colors, Don't Look Back von Chris de Burgh. Da hast du in der Moderation gesagt, und man wusste nicht, meint er es jetzt ironisch, oder? Weil du hast auch gar keine Ironiemarker gesetzt, sozusagen. Du hast gesagt, jetzt ein toller Künstler, Chris de Burgh. Mit Don't Look Back, ja, Don't Look Back, Flying Colors. Ich glaube, das war nicht so ernst gemeint.
Nee, das war natürlich ironisch.
Ja. Es hat, glaube ich, seine Frau sogar gesungen, das Lied. Nee, Quatsch, das war Mike Oldfield. Kommen wir auch noch zu. Nach Chris de Burgh kam dann New Order mit All the Way von Technique.
Fand ich gut wahrscheinlich.
Das kannte ich gar nicht, fandst du gut. Mhm. Und fand ich jetzt auch total gut. Habe ich gedacht, oh, ich muss mich mal mehr mit New Order beschäftigen.
Stimmt.
Voll die gute Nummer. Also echt mega guter Song.
Bin jetzt auch kein New Order Dauerhörer, überhaupt nicht. Nee. Aber New Order sind so Blender, ohne jemals wirklich Blender zu sein, weil die haben nie vorgegeben, mehr zu sein, als sie sind.
Ja.
Und haben aber immer tolle Popmelodien geschrieben, die sie auf eine wahnsinnige Straightness umgesetzt haben, mit einer wahnsinnigen Straightness. Und genau, haben halt hübsche Elektronikproduktion, dann später auch irgendwie mit mehr nicht elektronischen Instrumenten und so gemacht und haben nie vorgegeben, was anderes zu sein, als was sie sind. Und trotzdem sind sie halt natürlich überhaupt keine, kann man jetzt nicht sagen, dass es die Virtuosen sind oder so, auch Bernard Sumner mit so vom Gesang her, aber ich glaube, deswegen fand ich den immer so sympathisch, weil der auch zu den Leuten gehört, wo man als Selbstsänger einer Band wusste, musst gar nicht so toll singen können, das reicht, wenn du überzeugst. Also.
New Order waren ja quasi Joy Division minus den Sänger.
Ja. Also so im Großen und Ganzen, genau.
Ja. Danach kamen, glaube ich, Nachrichten und dann, interessant, weil wir es ja gerade eben von dir gehört haben, dass es…
Sind die Nachrichten da auch bei?
Die sind rausgeschnitten.
Ah, okay.
Dann kommt immer dieser Trailer, der mit so einem super langen, der Trailer zu dieser Sendung hat ewig gedauert, weil da irgend so ein Rocksong war, der dann am Schluss so… Und das dauert ewig in dieser Version, bis die Band dann aufhört und den letzten Schlagzeug-Hit spielt. Und dann kam, und das ist jetzt, wie gesagt, interessant, weil wir gerade eben im Zuge von Richie Guitar darüber gesprochen haben, dann kamen nämlich Ärzte, das ist nicht die ganze Wahrheit, und du hast tatsächlich im Radio Schwanz abgespielt. Du hast dann gesagt, hier kommt der Song, der auf dem Cover nicht vermerkt ist. Gab es dafür Ärger?
Nee,
das ist in Berlin, komm, Schwanz ab.
Nee, ich glaube nicht, dass es dafür Ärger gab, ich kann mich nicht daran erinnern, aber das war schon was ich natürlich dann, das war dann so meine 2% Punkrock in der Sendung irgendwie, dass ich dann gedacht habe, nee, jetzt lass doch mal den Song spielen, der eigentlich verboten ist oder so.
Das hätte ich mal beim Bayerischen Rundfunk wagen sollen.
Ja, weil ich natürlich diese Debatten schon immer albern fand.
Ja, das war auch ein witziger Song, ich habe ihn lange nicht mehr gehört, guter Song. Das war Platz 113. Dann kam Innocent vom Album Earth Moving von Mike Oldfield, das ja seine Frau gesungen hat.
Okay, war ich gemein? Nee.
Nö, du hast es so. Und da ist mir aufgefallen, dass ich mein Leben lang, und selbst wenn ich sie hier geschrieben sehe, trotzdem einfach immer Chris de Burgh und Mike Oldfield ist für mich eine Person.
Total, stimmt. Genau, so. Ja.
So englische Potschnitt-Gitarren-Nerds irgendwie so.
Ja, die halt natürlich dieses große Glück haben, dass sie niemand auf der Straße erkennt. Das ist auch schon. was natürlich nicht stimmt. Also sowohl Mike Oldfield als auch Chris de Burgh können, glaube ich, in England über keine Straße gehen oder nicht erkannt zu werden, aber weißt, was ich sagen will.
Die einen so tendenziell auch immer anbrüllen in ihren Liedern.
Mhm.
So. Aber Mike Oldfield, was wir immer alle sagen, ist, aber Tabula Bells ist so ein tolles Album.
Bullshit.
Das, ich habe es noch nie gehört.
Nee, kann man auch nicht ertragen.
Dann, als nächstes kam wieder etwas, was dich gefreut hat, wenig überraschend, vom Album Darklands, Happy When It Rains von The Jesus and Mary Chain. Das ist ja dann komplett dein Klar. Sound.
Ja.
Ja. Als nächstes, da hast du eine überraschend positive Moderation zu gemacht. Hast gesagt, findest du eine ganz interessante Künstlerin, findest du ganz toll, was die macht. In ihrem von den Pet Shop Boys produzierten Album Results, Losing My Mind von Liza Minnelli.
Ach.
Und hast dann in der Abmoderation noch erzählt, dass du sie vor kurzem bei Musik ist Trumpf gesehen hast und das wäre gar nicht deine Sendung und die anderen Leute findest du auch ätzend da. Aber sie war echt, sie schien echt prima drauf zu sein.
Naja, Liza Minnelli war ja auch wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt mit genau diese Pet Shop Boys produzierte nochmal, naja.
Ja, aber finde ich auch sehr naja.
Ja,
also, ich dann
schon naja. Ja. Aber gegen Liza Minnelli sagt man natürlich nichts Schlechtes.
Das stimmt. Als nächstes Eurythmics, die kommen glaube ich noch dreimal oder so. Eurythmics mit vom Revenge-Album When Tomorrow Comes.
Mhm.
Da hast du irgendwie Respekt gezollt.
Genau. Völlig zu Recht.
Ja. Dann kam ein großer 80er-Klassiker, Alison Moyet. Der Song war Love Resurrection. Vom Album Alf, wo du dir dann auch die Bemerkung nicht verkneifen konntest, dass man heute ein Album wohl nicht mehr so nennen könnte. Ohne seltsame Assoziation. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Dann Roy Orbison, da musste man ein bisschen ernster werden, weil es ja das Album war, das posthum erschienen ist. She's a Mystery to Me, Mystery Girl, produziert von Bono, habe ich da von dir erfahren.
Aha. Wusste ich, weiß ich auch nicht mehr.
Ja, und dann kam was Interessantes, da hast du nämlich gesagt, jetzt kommt eine Band, ist eigentlich nicht so rockig, aber trotzdem ganz gut, nämlich In Excess mit New Sensation vom Album Kick. Und das fand ich interessant, weil ich habe die auch quasi ja erst mit dem Kick-Album wahrgenommen, also Need You Tonight, New Sensation und so.
Hat sich dann so zurückgehört.
Genau, und dann zurückgehört. Und dann früher waren ja einfach voll die Punkrock- und Rockband.
Ja, also zumindest, ja.
Haben schon auch nicht Druck gemacht.
Und die waren auch eine geile Liveband.
Ja.
Absolut.
Michael Hutchins war auch ein geiler Frontmann.
Ja, der so tragisch.
Na.
Ja.
Na.
Naja. Aber das. Wollen wir ja jetzt mal das Thema nicht wechseln.
Dann als nächstes kam It Never Rains, Love Over Gold von Dire Straits. Wo du gesagt hast, am Ende des Liedes gesagt hast, das war Marc Dudel-Dudel-Knopfler.
Bisher denke ich so,
ist okay, alles, völlig
ja, ist okay.
Ja, ja. Da hast du jetzt eine Band, die ich immer gehasst habe. Wirklich, also richtig.
Verständlicherweise.
Richtig Hass.
Ich habe beim ersten, bei diesem Dire Straits-Album, wo nicht das mit Money for Nothing, sondern das erste mit
Sultans of Swing.
Ja, genau, wo es halt auf Swing drauf ist. Das habe ich gekauft, weil ich dachte, das wäre New Wave. Weil das Cover so nach New Wave, außerdem hat ja auch Platten nach Cover das gekauft stimmt, ja,
das und stimmt. so. Hast du aber eine große Enttäuschung.
Das war ich habe versucht, die Genialität zu erkennen und dachte, aber eigentlich ist es so langweilig. Ja, das ist schon, ja, naja.
Ja, kann ich mir vorstellen. Schöner Moment.
Nee, es war...
Als nächstes sehr interessant, Talking Heads vom Stop Making Sense Soundtrack war das, so ein Live-Konzertfilm. Da hast du erzählt, was ich auch eine schöne, sehr Berlin-Anekdote fand, du wärst im Metropolis gewesen, wo der Film
Metropol,
wo der Film gezeigt wurde, aber man musste stehen, deswegen bist du einfach gegangen.
Okay.
Aber kann ich nachvollziehen, wer guckt sich den Film im Stehen?
Total, also, ein 2-Stunden-Konzert, also klar, Konzertfilm, aber
ja, die Idee wahrscheinlich ist kurz smart, aber dann denkt man so, eigentlich totaler Bullshit.
Kurz smart ist ein schöner Begriff. Wahrscheinlich haben die Leute, die das veranstaltet haben, gesagt, das ist so ein Konzert, müssen die Leute doch stehen.
Ja.
Aber es ist ja wirklich ein Film. Ja. Also, es ist ein Konzertfilm, aber da muss man trotzdem sitzen.
Ja. Und da war die Besonderheit, dass du Zeit hattest. Du hast nämlich dann erst live during wartime gespielt und dann hast du gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit, ich spiele noch einen, weil du die Platte so mochtest und hast dann Take Me to the River noch gespielt.
Ja, toller Song.
2 Talking Heads Songs hintereinander.
Ja.
Man merkt aber dann, das war so ungefähr ab der Hälfte und dann wurde es nach hinten raus ein bisschen stressig für dich. Da hast du, glaube ich, die Zeit ein bisschen eingeschätzt. Wir waren dann auf jeden Fall kurz Nachrichten, dann kommen wir aus Nachrichten wieder und dann kam Forever Young von Alphaville, vom Forever Young Album. Okay. Sehr guter Song immer noch. Also wenn ich den höre, ich denke immer noch, der ist schon sehr, sehr gut.
Hat schon eine Wichtigkeit für die inländische Musik.
Ist schon auch einfach gut. Ist einfach wirklich ein sehr guter Popsong.
Ja.
Wenn man den auch selber singt und so und auch wenn man ans Zitronencover denkt und so für immer Punk, ist schon ja, ist schon sehr, sehr gut.
Ja, lass mal gelten.
Ja. Als nächstes, da wir es gerade eben vom Quartier Latin hatten, Latin Quarter, Modern Times, vom Album Modern Times.
Das war auch so eine komische, sehr kurzzeitige Band, ne?
Na genau, da hast du dann erzählt, so, die sind so ein bisschen bekannt als Protestband, weil sie immer sehr politische Songs schreiben. Stimmt. Und so. Und dann habe ich mal den Wikipedia-Eintrag von denen gelesen und die haben sich sogar vor ein paar Jahren reunited und der Wikipedia-Eintrag ist eine Aneinanderreihung des Scheiterns. Das ist wirklich total krass. Die haben immer irgendwie Platten gemacht. Ah, dann ist leider die Plattenfirma pleite gegangen, dann waren sie bei der nächsten.
So schlimm, oder?
Haben sie auch nicht so gut verstanden und so. Dann sind sie irgendwann waren sie bei SPV und so. Also die sind wirklich, das war so eine englische Band. Und die kamen, lustigerweise, die beiden Gründer der Band kamen eigentlich kamen tatsächlich aus der Protestbewegung. Also waren beide so quasi Berufsdemonstranten mehr oder weniger und haben dann eine Band gegründet.
Ja, die hatten früh schon auch irgendwie viel mit KünstlerInnen aus der ganzen Welt zusammengearbeitet. Und so und wahrscheinlich hatten die irgendwie so ein Sendungsbedürfnis.
Naja. Den gab es echt lange, bis in die 90er, dann haben sie wirklich aufgegeben. Hm. Und der eine hat dann eine Band gegründet, nur mit mexikanischen Mitgliedern. Und dann haben sich aber irgendwie united und so. Aber
hat dann aber auch nicht geklappt.
Sehr interessanter Artikel für diese Band. Interessant, dass diese so hoch in den Berliner Longplayer-Charts dann damals gelandet sind, in den besten Platten.
Wie hieß der Song?
Modern Times. Und das Album hieß auch Modern Times. Platz 102 immerhin von 250.
Wahnsinn, ja. Na. Bis wann sind wir gegangen? 84? Also bis zu welchem Platz? Da in deiner Liste? Achso,
ja. Ich bin jetzt 124 bis 83.
Ah ja, dann haben wir ja noch ein bisschen was vor uns. Das ist aber spannend.
Als nächstes Platz 101 hast du gesagt, und jetzt wird ein bisschen gerockt, Don't Pay the Ferryman. Vom Album The Getaway von Christelberg. Da hast du gesagt, ja, ein richtiger Rocker hast du da bei der Christelberg-Anmod gesagt.
Es ging ja dann nur... Ja, da musste man dann halt darauf vertrauen, dass die Leute die eigene Sendung kannten und das zu verstehen wussten.
Ja, ist aber auch wirklich, das Lied, als ich das jetzt nochmal gehört habe, da brüllte einen ja wirklich nur noch an. Das ist ja wirklich richtig unangenehm.
Christelberg ist wirklich ein Phänomen, weil das wirklich, also die Musikwelt, es gibt ganz viel Künstlerinnen und Künstler und Bands, wo ich sage, ja, ist vielleicht nicht meins, aber die haben ihren Beitrag geleistet. Christelberg gehört nicht dazu. Wobei natürlich, weil wir vorhin beim BFBS waren und so, das war ja so ein Running Gag im BFBS, die hatten ja ganz häufig dann tagsüber diese Sendungen, wo die Frauen oder Freundinnen aus UK da anrufen konnten und sich dann für ihre in Deutschland stationierten, bei der britischen Armee, mit der britischen Armee stationierten.
So Liebesgrüße quasi.
Männer so Liebesgrüße schicken konnten. Mhm. Und du hast keine Ahnung, wie oft da Lady in Red von. Naja.
Der ist auch gar nicht so schlecht, der Song, muss man ehrlicherweise gestehen.
Mach mal weiter. Liste. Der kommt bestimmt noch.
Bei Don't Pay the Ferryman, wenn ich das höre, da ist ja dann immer dieses. Ah!
Voll. Furchtbar.
Das klingt so ein bisschen komisch immer. Und ich glaube immer, ich bin sogar felsenfest davon überzeugt, dass Christelberg das geklaut hat bei der von dieser Jeff Wayne spielt War of the Worlds Platte.
Kann ich nicht so gut.
Wo der so ein Rock-Musical aus War of the Worlds gemacht hat. Und dann immer diese Tripods kommen mit diesem Hitzestrahl.
Okay.
Und dann machen die immer so ein Geräusch, so. Das klingt sehr ähnlich wie das Don't Pay the Ferryman-Geschrei. Ich glaube, dass sich Christelberg da bedient hat.
Ja, ich glaube auch, dass Christelberg ganz schön bedient war, aber.
Als nächstes auch wieder ein Riesenhit damals vom Album Circus auf Platz 100, Erasure mit Sometimes.
Habe ich wahrscheinlich ertragen und konnte das so,
ja. Das war auch, wo ich glaube, sehr leidenschaftslos angemeldet. Als nächstes kam ein Song, wo du, und da hast du auch gesagt, dass du den Song selber ausgesucht hättest, weil du da an der Stelle nicht anders konntest. Platz 99 war nämlich Nena mit ihrem Album Nena. Mhm. Und da hast du dann, wegen Platz 99 Luftballons gespielt. Ja. Obwohl du eigentlich lieber nur geträumt gespielt hättest, hast du gesagt. Ja. Also da sieht man, dass du das auch ein bisschen manchmal mit ausgesucht hast. Übrigens, sehr lustig, bei Sometimes von Erasure knackt die Platte so dermaßen und dann hast du selber auch gesagt, ja sorry, die Platte war wohl nicht mehr ganz sauber. Und
ich
so.
Kann dir nicht sagen, wie viel Spaß es gemacht hat, Radio mit Vinyl zu machen.
Ja, aber also du hast da gemischt, ne, CD und du hast auch manchmal...
War das schon, jetzt, na klar, doch 89, da hat man schon CDs auch gehabt, aber ich fand CDs doof. Ich habe ja dann später auch nochmal so hin und wieder in diesen jetzt vollkommen digitalen Studios gearbeitet und wenn ich jetzt meine eigene Internetshow mache, dann ist es natürlich komplett digital, dann ist es ja quasi gestreamt. Ich erinnere mich da wirklich gerne dran. Diese Plattenspieler, die irgendwie total, was waren so Apparate, wirklich ja. so natürlich ganz professionelle
so
Maschinen.
Stoßfest und ganz ja, ja. so eine Aufhängung und sowas.
Genau, und wenn du so umgestellt hast von 33 auf 45, dann war das echt, dann musstest du eine Zange holen. Ja. So. Nee, ich habe wirklich gerne mit Vinyl aufgelegt. Unter anderem, weil du diesen manuellen Einfluss hast. Also ich habe in Sendungen auch gerne mal irgendwie die Nadel runtergenommen von der Platte und nochmal von vorne angesetzt und dann natürlich nicht die Leerrille genau getroffen oder ja. so. Also ich habe gerne mit Musik gearbeitet
ja.
und oder die Platte angehalten mit der Hand, was natürlich dann DJs später mit dem Scratchen und so ganz anders gemacht haben oder schon zu der Zeit. Aber ich habe jetzt nicht gescratcht, sondern irgendwie dieses manuelle Eingreifen können in das Abspielmedium, das habe ich bei CDs total vermisst und vermisse ich natürlich auch im Digitalen, wobei das ja heute gefaked wird mit diesen DJ-Softwares und ja. so, die dann im Detail natürlich total spannend sind. Also, dass ich auf dem iPad plötzlich sagen kann, ich isoliere jetzt die Stimme
ja.
oder das ich will nur die Drums hören, ja. das ist schon echt crazy.
Na, das finde ich auch.
Müsste man viel mehr Unfug mitmachen, aber tja, die Zeit.
Die Zeit. Aber interessant, dass du das jetzt gerade sagst, weil irgendwann später in der Sendung, ich weiß nicht mehr genau, bei welcher Platte das war, es gab nochmal eine Platte, die so geknistert hat und da hast du nämlich dann in der Moderation gesagt, sollte die CD etwa doch einige Vorteile haben?
Okay.
So, nach 99 Luftballons kam, hast du, glaube ich, zwei Songs hintereinander gespielt, weil plötzlich die Zeit etwas.
Ja, ich glaube nicht zweimal Talking Heads spielen soll.
Genau. Da hast du nämlich erst Eurythmics vom Album We Two Are One, My Baby's Gonna Cry gespielt. Mhm. Und direkt im Anschluss durften wir dann Secret Land vom Album Into a Secret Land von Sandra hören.
Oha.
Ja. Das war auch.
Das heißt, wahrscheinlich so kommentarlos rangehangen.
Wahrscheinlich. Und ja, du hast vorher schon angekündigt, du spielst jetzt mal zwei hintereinander.
Auch früher ausgeblendet. Ja, genau. Das war nicht so meins.
Das war nicht so deins.
Was war das nochmal für eine Produktion? War das Michael Cretu?
Ja, ja, genau.
Ja.
Dann als nächstes alte Bekannte von dir, Platz 96, Depeche Mode vom ja. Album The Singles, wie du immer gesagt hast, 81 to 85. der Song New Life, hast du ja. auch gesagt, ihre zweite Single. Und in der Abmoderation hast du gesagt, ich hoffe, es war ihre zweite Single.
Ich weiß es nicht mehr, war New Life, das war aber nicht vom Debütalbum, ne?
Nö, aber wenn es ihre zweite Single war, war es auch wahrscheinlich schon ein Debütalbum, oder?
Nee, das Debütalbum war ja dieses wirklich noch sehr
I Just Can't Get Enough und so.
Ja, genau. Obwohl, da kann sein, dass da New Life drauf war.
Ja.
Wir sind ja hier smartphonefrei.
Na, absolut.
Aber wenn ich gesagt habe, es war die zweite Single, dann stand das wahrscheinlich im Beiblatt ja. zum Album.
Man konnte, hast du auch regelmäßig durchgesagt, man konnte an SFB schreiben, hat dann diese Liste zugeschickt bekommen von diesen ganzen Platten. Wenn man sich das genauer angucken wollte. Platz 95, Simply Red vom Album Picture Book.
Aber hast du das jetzt abgetippt?
Nee, ich habe das jetzt, der Typ hat das auf der Seite stehen gehabt und ich habe es mir jetzt rauskopiert.
Ah, der hat tatsächlich dann die Liste mit den genau. Songs? Krass.
Ja, ich habe mir das dann auch alles angehört. Simple Red mit Money's Too Tight to Mention.
Geiler Song.
Früher Simple Red. Ja, aber mir ist mal wieder aufgefallen, dass ich die Mick Hucknall Stimme echt nervig finde. Hm. Die ist immer so, als hätte sie keinen Druck, als wäre sie zu schwach, Druck zu haben. Irgendwie, das geht mir auf die Ketten.
Ja, kann ich verstehen. Wie fand ich denn das damals?
Fandst du, glaube ich, okay. War irgendwie kein größer, genau. Fällt mir kein größerer Kommentar zu dir ein. Genauso wie bei der nächsten Platte hast du dich auch so ein bisschen, hatte man das Gefühl, um eine genaue Bewertung geschlängelt. Es war nämlich In the Air Tonight, Face Value, Phil Collins. Und hast dann aber nur. Ja, genau. Hast dann aber in der Abmoderation gesagt, ja, das Lied wäre irgendwie, was hast du, das war so ganz komisch. Zu dem Lied wären Freunde von dir zusammengekommen, Jochen und, weiß ich nicht, Elke oder so. Und als jetzt der Remix rausgekommen wäre, hätten sie sich dazu wieder getrennt. Irgendwie so eine Story hast du irgendwie erzählt.
Glaube ich, völlig frei erfunden. Glaube ich. Phil Collins habe ich viele, viele Jahrzehnte in meinem Leben immer zu Unrecht irgendwie so, habe ich mich immer über Phil Collins lustig gemacht.
Das
war so wie eigentlich wäre Chris de Burgh.
Common Sense eigentlich.
Ja, aber ja. Es ist natürlich auch gemein.
Total.
Weil In the Air Tonight ist schon ein geiler Song, vor allen Dingen, weil ja dieses Schlagzeug Phil und das dann irgendwie in Beat kommt. Lustigerweise vor ein paar Tagen erst mit Tanja drüber diskutiert über den Song, weil sie auch gesagt hat, der Song fängt an, Leute strömten zu der Zeit auf die Tanzfläche ja. und da passiert aber fucking 4 Minuten lang nichts. Du kannst eigentlich nur so da stehen ja. und so ein bisschen so ein Zombie machen und dann kommt dieses Schlagzeug Phil dann kommt auch ein Beat, zu dem man, wenn man wirklich extrem gut ist, in irgendeiner Form tanzen kann, und dann ist der Song vorbei.
Ja.
Das heißt, eigentlich gehst du 4 Minuten auf die Tanzfläche, um 30 Sekunden irgendwas zu machen.
Das finde ich genial, wenn das gibt es ja alle 1000 Jahre macht das mal ein Künstler. Das war bei In the Internet und ist ja auch ein bisschen bei One More Time von Daft Punk so. Das Lied geht einfach die ganze Zeit nicht los.
Das geht nicht los.
Und man wartet, dass es endlich losgeht.
Das aber man denkt, es fängt an und man denkt, ah, das ist dieser geile Song, voll geil. Und dann passiert aber nichts. Und, stimmt.
Das ist super, das zu wagen, finde ich.
Ja, und auch die Parallele von Daft Punk zu Phil Collins zu ziehen, ist echt super.
Na, ich sehe da durchaus Parallelen. Das nächste Lied hast
vielleicht
du gesagt.
Ist Phil Collins Daft Punk?
Stimmt. Absolut.
Wir wissen es ja nicht.
Na, Phil Collins und
Phil Collin.
Mike Rutherford.
Phil Collin und Mike Rutherford.
Oder Phil Collins und Peter Gabriel natürlich.
Ah, Peter Gabriel. Ja.
Peter Gabriel. als nächstes kam ein Lied, von dem du gesagt hast, hättest du immer scheiße gefunden, aber du musst es immer über dich ergehen lassen, nämlich Shine On Your Crazy Diamond, Pink Floyd.
Ja.
Delicate Sound of Thunder hieß das Album.
Da würde mich jetzt Tanja natürlich für hauen. Damals fand ich Pink Floyd wirklich scheiße. Pink Floyd habe ich später schätzen gelernt und das ist schon auch genial. Also auch Shine On You Crazy Diamond ist schon,
das ist
schon auch geil, aber man versteht, dass man es scheiße fand als Punker.
Ja. Ich finde auch, es ist einer ihrer besten Songs. Ich finde auch, Pink Floyd ist für mich eher eine Band Richtung Dire Straits.
Na, Pink Floyd waren schon größer, aber ich kann mich daran erinnern, also für mich in der Bravo waren ja so die ersten Berichte über Punk aus England. Die waren wirklich die ersten, die so, wo du irgendwas lesen und sehen konntest.
Ja. Ich glaube, ich habe mir damals übrigens immer aus der Bravo kleine Artikel von Bands, die ich gut fand, ausgeschnitten und zusammengeklebt, dass ich meine eigene coole Bravo hatte.
Ja.
Und da hatte ich, glaube ich, auch einen Plan B-Artikel damals.
Hast du den noch irgendwo?
Nee, leider habe ich leider gar nicht mehr diesen Ordner. Meine absolute Lieblingsband war ja King Kong.
Ja.
Du hast übrigens lustigerweise hast du hier 89 hast du, als du die Ärzte abmoderiert hast, gesagt, ja, die haben jetzt alle, es gibt Gerüchte über eine Reunion, aber die haben jetzt erstmal alle neue Bands.
Ah, und da habe ich King Kong erwähnt.
Zum Beispiel Farin hat King Kong, damals haben alle noch diesen King Kong.
Ja, die hatten auch
weil
so einen Strich.
Schwedische O hatten, genau. Und hast du gesagt, seine Band heißt King Kong. Die jetzt alles nicht. Und weil ich war nämlich so, also Plan B und King Kong waren meine großen Lieblingsbands und ich war auch bei beiden im Fanclub. Also hat da hingeschrieben, hat immer Autogrammkarten geschickt, habe ich leider auch nicht mehr. Das fand ich interessant, dass das da, weil ich weiß gar nicht, wann das King Kong-Album rauskam. Das kam, glaube ich, erst 90 oder 91 oder so. Das hast du irgendwie schon erzählt. Hängt, glaube ich, auch da oben.
Aber genau. Wo warst du? Stimmt.
Oben.
Dabei wird das durchgestrichene O ja gar nicht Ö gesprochen.
Ja.
Kommt nochmal dazu. aber bei welchem Song warst du gerade?
Ich war gerade bei Pink Floyd, Shine On Your Crazy Diamond.
Pink Floyd, genau. Ja, mit so der Gelassenheit im Alter kann man das halt dann schon schätzen. Aber ich war nie Pink Floyd Fan. Ich verdanke Tanja wirklich so, dass ich Musik, die ich damals aus Prinzip abgelehnt habe, nochmal eine Chance gegeben habe und das nochmal anders höre in den letzten Jahrzehnten, die wir uns jetzt kennen. Und bin da auch froh drüber, aber ein Pink Floyd-Fan werde ich trotzdem nie werden. Ich traue denen nicht.
Ja.
Nee, ich traue Pink Floyd nicht über den Weg.
Ja, das kann ich
und der, ich weiß gar nicht, wer von den Sex Pistols, ich glaube, es war der Drummer, wer war das? Nicht Matlock, sondern wie hieß denn der Drummer der Sex Pistols? Also Steve Jones, Gitarre, Glenn Matlock, war Bass, ne? Also nach Sid Vicious. Aber Mann, der Drummer der Sex Pistols. Fuck.
Egal.
Muss ich. Nein, ist nicht egal.
Doch. Den wäre es auch egal. Das ist Punk.
Kannst du einmal bitte kurz gucken, Sex Pistols Drummer? Paul Cook. Danke, Paul Cook. Natürlich total wichtig. Vielen Dank.
Ist ja der Vater von Norman Cook von Fatboy Slim.
Ist er? Nein.
Nein.
Paul Cook hat ein T-Shirt, irgendwie ein Pink Floyd T-Shirt, wo aber drauf geschmiert war, I hate drüber. Und das fand ich beeindruckend. Ich meine, das ist ja total albern, aber allein, dass jemand ein teures Band-T-Shirt nimmt, das zerreißt und dann auch noch selber drauf kritzelt, ich hasse diese Band, und das dann anzieht, natürlich klingt total albern von heute aus betrachtet, wo alles möglich ist und wo Kultur, Remix irgendwie natürlich dann wieder Kultur ist. Aber damals, ich fand es mega geil.
Ja.
Hätte ich mir ein Pink Floyd T-Shirt leisten können, hätte ich das auch gemacht.
Ich hatte, das war interessant, hier war Iris Berben war hier auch schon zu Gast in einem Podcast. Und die hat erzählt, die hat in den 60ern eine Zeit lang in London gelebt. Und die hat dann auch so mit Jimi Hendrix gekifft und so. Und hat
in
die dann
den 60ern,
alle,
wie geil.
Und die hat dann erzählt, dass sie war auf dem ersten Pink Floyd-Konzert. Das haben die dann in so einer Lagerhalle gemacht und haben mit so, krass, haben an die Wände so Lavalampenprojektionen gemacht. Und alle Leute wären tierisch drauf gewesen und so. Und sie meint, dass wir alle wären total aufgegangen in dem Sound und das wäre total geil gewesen.
Ist sie
so
nett?
Die ist mega nett.
Ja.
Und diese Storys, sich von der erzählen zu lassen, macht unfassbaren Spaß.
Ja, das glaube ich. Muss ich mal hören, die Sendung.
Na, das war echt, da war ich echt sehr beeindruckt. Aber ja, Pink Floyd, okay, lass uns einfach weiterziehen. Als nächstes kam nämlich Bronski Beat mit ihrem Album The Age of Consent und ihrem Cover von I Feel Love, diesem Donner Summer Disco Klassiker.
Ja, ist okay.
Also, ne. Dann, sehr interessant, hast du gesagt, ja, ist eigentlich nicht so, dein Sound ist ein bisschen dark, aber du würdest jetzt trotzdem deinen Lieblingssong von dem Album spielen. Sisters of Mercy vom First and Last and Always, das erste Album, glaube ich, hast du dann Marion gespielt.
Ja.
Und als ich das jetzt nochmal gehört habe, habe ich gedacht, das kann ich mir echt auch gar nicht geben, diesen Sound. Weil irgendwie, wie heißt der Andrew, wie heißt der nochmal?
Eldridge.
Eldridge, genau. Dieses, wie der
was
so
für einen Namen man kann, oder? Ich habe keine Ahnung mehr, wie meine Klassenlehrer hießen, aber Andrew Eldridge. Okay, ist jetzt auch nicht so verwunderlich, die waren ja eine Zeit lang wichtig. Ja, also dieser Grufti und Dark Wave und Gothic-Kram, der war auch nicht so richtig meins, aber zu Sister of Mercy-Zeiten habe ich in einem Plattenladen auch gearbeitet, bei Zip am Kudamm. Und wenn die Maxis kamen aus England, die horrend teuer waren, also diese Importe, die, das muss man ja auch immer bedenken, ist ja jetzt wieder so, aber die durch Zoll und keine Ahnung echt teuer waren. Also du hast, glaube ich, 30 Mark, also 15 Euro für so eine Maxi-Single bezahlt. Und die standen echt, die standen, bevor der Laden aufging, die wussten, am Dienstag oder whatever kam die Lieferung aus England von den Singles, die schon ein oder zwei Wochen alt waren.
Ja.
Und dann hattest du vier Sisters of Mercy Maxis und genauso beim Hip-Hop übrigens.
Ja.
Und dann wurden die gekauft, egal was sie kosten.
Ja.
Gab dann so Freaks.
Das ist auch eine schöne Geschichte, die mir Marias Papa erzählt hat, ist, er war ja Musiker in Ostdeutschland, in der DDR, hatte so eine Band, bei der er gespielt hat, die relativ erfolgreich waren, die haben so ein bisschen so New Wave-igen, also nicht New Wave, dazu hießen die, das war schon so eine Rockband, aber es war sehr Synthesizer-lastig und so, und er hat da Percussion gespielt. Und er ist dadurch immer regelmäßig nach West-Berlin, also er hatte auch so einen Passierschein quasi, dass er auch regelmäßig rüber durfte. Und er hatte einen Freund, der auch am Kudamm im Plattenladen gearbeitet hat, so ein Bekannter, dem hat er dann immer Amiga-Platten mitgebracht, weil das für den so super rares Gold war sozusagen. Klar. Und der hat ihm dann immer so einen Stapel mit den neuesten West-Platten gegeben und hat ihm seinen Wohnungsschlüssel gegeben. Und dann ist er zu dem in die Wohnung, hat sich die Platten da alle auf Kassette gezogen und ist dann zurück, hat die Platten zurückgegeben und ist wieder zurück nach drüben gegangen und so. Und das war so deren Deal, den die beiden irgendwie so hatten.
Ja, ich habe in den Plattenläden, muss ich zu meiner Schande gestehen, auch so Mixtapes erstellt und die dann in irgendwelchen Cafés irgendwie an Mann gebracht. War nicht fair den Plattenläden gegenüber, muss ich leider sagen.
Ja,
habe ich mich scheiße
ein paar in die Insolvenz getrieben damit.
Ja.
Hometaping is killing music.
War so.
Ja. als nächstes haben wir dann mal wieder die Rhythmics mit Sex Crime vom 1984 Soundtrack.
Sex, Crime.
Das ist eine richtige Scheißnummer, muss man ehrlich sagen.
Wir spielen jetzt wie Roboter.
Ja.
Ja, das war schon eine Scheißnummer.
Hast du zum Film gehört?
Ich habe den Film nie gesehen.
Ich auch nicht. Aber da weiß man ja, da ist ja, dann geht es ja um diese.
Ich habe das Buch gelesen, aber nicht den Film gesehen.
Naja, nee, ich auch nicht. Aber habe ich gedacht, müsste ich eigentlich mal gucken überhaupt.
Eigentlich müsste man den mal gucken, das ist bestimmt lustig.
Na, das stimmt.
Vor allem, weil man denkt, genau so ist es.
Als nächstes war großes Bedauern von dir über einen Künstler, der nicht mehr unter uns weit, zumindest, das hast du so komisch formuliert, du hast gesagt, der nicht mehr unter uns weit, zumindest nicht, dass wir es wüssten oder irgendwie so ähnlich hast du es formuliert, nämlich John Lennon, Double Fantasy, Just Like Starting Over. Und da habe ich mich gefragt, Double Fantasy, da war doch auch mindestens, glaube ich, Woman drauf.
Ich glaube, ja.
Wieso man dann dieses doofe Just Like Starting Over spielt? Ein blöder Rock'n'Roll-Song.
Ja, aber es ist auch trotzdem nett. Übrigens, John Lennon und die Beatles auch so, ich wollte gerade sagen, unterschätzt, das ist natürlich totaler Quatsch, aber Beatles habe ich wiederentdeckt. Bin auch echt gespannt jetzt auf diese Doku.
Ja.
Das sieht allein vom Trailer, also ich habe ja voll Bock, ich liebe ja diese Musikdokus. Ja. Also ich gucke selbst über KünstlerInnen, die ich jetzt nicht, wo ich jetzt nicht der wahnsinnige Fan bin, aber ich finde es total spannend, irgendwie wirklich dann mal zu gucken, okay, wie ist das eigentlich alles passiert? So lange mal. Also wobei, neulich habe ich, was habe ich geguckt, Susi Quattro, das war schon eher langweilig. Ja. Also da habe ich mir so gedacht, puh, ja gut, die war das, naja. Ja. aber ich liebe das. Also dadurch, dass man die jetzt alle abrufen kann,
ja. Da gab es, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, aber es gab auf Netflix mal eine sehr geile, die ging auch, glaube ich, 3 Stunden, Doku über Chicago. Die ist extrem sehenswert.
Könnte sein, dass ich die abgebrochen habe.
Das ist so nee, geil, wie dann Peter Cetera dann sich von der Band trennt und dann unbedingt Solo machen will. Und auch schon während der Bandzeit Solo machen will, alle immer so, oh, der wieder. Und dann nervt so mega ab. Und das ist irgendwie so ganz geil, wie diese Band so auseinanderbricht. Übrigens auch eine geile Doku, ich glaube auch
zum
ähnlich.
Zum Glück.
Ja, ich war immer großer Chicago-Fan.
Echt?
Na, aber eine andere Band-Doku, die ich auf Netflix gesehen habe, die war, glaube ich, auch so 3 Stunden lang, war über die Eagles. Auch eine geile Bandgeschichte.
Die habe ich abgebrochen. Nicht Chicago, sondern ja. Eagles. Da habe ich gedacht, okay, das interessiert mich so gar nicht.
Aber das fand ich auch geil, wie sie dann von der Bühne das Publikum beschimpft haben.
Ja, so. Aber oh, was für, nee, echt nicht.
Aber die Chicago muss ich mal angucken, die ist echt, okay. Also die Peter Cetera, das ist schon, ich bin ja, wie gesagt.
Der dann auch ganz furchtbare Solo-Songs gemacht
ja,
hat.
Aber You're the Inspiration ist ja wohl ein
ich, ja.
So geiler Song.
Genau darüber
ich liebe dieses Lied so unendlich, um ich finde das Willen. So geil, weil am Schluss nochmal diesen Oktavsprung macht und also Wahnsinn. Was für ein Song. Ich habe mir dann so ein spätes Peter Cetera Solo-Album geholt und dann versucht er irgendwie so Art-Pop zu machen. Das ist dann wird super wirr. Das ist sehr, sehr witzig.
Ich habe neulich gesagt, dass Fischer Z gespielt haben im Columbia-Theater.
Ja, okay. War keiner von uns beiden da.
Völlig ohne Wertung.
Haben wir beide verpasst.
Denn die waren, glaube ich, nur Big in Berlin. Ich weiß auch nicht, warum. Genau, die hatten den Song Berlin, deswegen wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Als nächstes kam ein großer Skandal in dieser Chartliste.
Warte mal, verrat mal nicht, was kann in den Ende der 80er ein Skandal gewesen sein? Die Ärzte offensichtlich nicht.
Nee, es war auch eher ein formeller Skandal. Sozusagen.
Ach so, okay, ja. Erzähl.
Es war nämlich vom Iron Parade Kiss von Prince.
Ah.
Riesenhit natürlich. Mhm. Und dann hat wohl, das hast du nämlich dann nach dem Song gesagt, hat wohl in der Zeit, als der lief, jemand angerufen, erbost und hat gesagt, auf Platz 217 war schon ein Song von Parade. Wie kann ein Album zweimal in den 250 besten Alben der 80er Jahre vorkommen?
Ja.
Und da hast du gesagt, berechtigter Einwand. Ja? Und dann hast du gemeint, da ist so ein bisschen was durcheinander gekommen und wahrscheinlich war das auf 217 nicht Parade, sondern ein anderes Album und man hat außersehen einen Song von Parade genommen. Da war wohl auch, ich weiß nicht, ob da Jürgens Schuld war oder so, da hast du irgendwem noch die Schuld gegeben, der diese andere Stunde dann moderiert hat.
Wie feige von mir.
So, dann als nächstes, wir kommen auf die letzten 5 Songs. Als nächstes kam vom Album Wonderland Push Me, Shove Me von Erasure. Auch so.
Ja.
Hat auch gar nichts mehr irgendwie heute in einem bewegt.
Nee.
Irgendwie auch durch. Dann vom Album The Unforgettable Fire, Pride in the Name of Love, die riesen U2-Nummer. Ich überlege gerade, was du dazu gesagt hast. Ich glaube, das war eher positiv.
Ich muss zugeben, dass ich kann natürlich sämtliche Kritik an Bono als Person und als Steuervermeider und so total verstehen. Ja. Aber ich meine, das muss man erstmal hinkriegen, über Jahrzehnte eine Band zusammenzuhalten, die sich als Schüler getroffen haben.
Ja.
Und ich finde live, ich habe die vor ein paar Jahren im Olympiastadion mir nochmal angeguckt, als sie, was haben sie gespielt? Rattle and Hum, glaube ich, das Album. Ne?
Ja, das war das nicht auch da, wo sie mit der U2 gefahren sind?
Ja, genau.
Sehr gute Promo-Aktion.
Ja, genau. Ja. Und grundsätzlich finde ich natürlich die Club-Gigs immer toller und so, klar. Aber die können natürlich auch jeden Club spielen, weil die einfach wirklich spielen und weil die und so ein Stadion zu bespielen ist aber auch eine hohe Kunst, finde ich, und immer noch grandiose Liveband und natürlich ist das vorbei, deren Zeit so, aber ich habe große Konzerte von denen gesehen und fand das immer toll. Ich habe U2 mit den Psychedelic Furs ganz, als beide Bands gestartet sind, im Metropol gespielt und ich will, vielleicht kann irgendjemand das korrigieren, aber ich würde denken, da waren 50 bis 100 Leute und das Metropol hat auch schon 600 oder 800 gefasst oder so.
Ja.
Es war echt leer. Und die Psychedelic Furs und U2 haben, ich weiß nicht, 82 oder so, keine Ahnung, 81 haben da gespielt. Ich fand beide Bands aber großartig, aber U2 nochmal besser. Und dann, das war so, dadurch, dass so wenig Leute da waren, die haben beide volles Programm gemacht und hinterher dann T-Shirts verschenkt.
Ja.
Also wir kamen wirklich dann nach dem Gig. Nee. Aber die kamen nach dem Gig irgendwie raus. Ja, Idioten. Naja, die haben es ja. die hatten es eben nicht. Aber ich habe wirklich U2 von einem kleinen Club-Gig bis zu Olympiastadion gesehen und ich stehe auf die. Ich fand auch diese Ausflüge, die gemacht haben, also dieses Pop-Album und
Achtung Baby, das große Berlin-Album.
Achtung Baby, ja. Und so, finde ich schon nach wie vor, da sind immer noch so 3, 4, 5, 6, 7 Songs drauf, die echt groß sind.
Ja, dieses Zwangsalbum hätte nicht sein müssen, als wir plötzlich alle aufgewacht sind, ja, und ein U2-Album in unserem iTunes hatten. Ja. Das war ein bisschen ein sehr weirder Move, muss man ehrlicherweise gestehen.
War das noch Steve Jobs? Nee, ne?
Doch, das war noch Steve Jobs, ja. Ah. Aber also lustig, wo du das mit dem Konzert erzählst, ich war auf der ersten Tour von King Kong zum ersten Album, da haben die in der Biskuithalle in Bonn gespielt, auch so eine Tausender-Venue, würde ich sagen, und da waren, glaube ich, 8 Zahlende und dann kamen die auf die Bühne und haben gesagt, naja, bevor wir jetzt mit der öffentlichen Probe anfangen, kriegt ihr dann einen Drink, und dann sind die runtergekommen, haben jedem persönlichen Drink ausgegeben an der Bar, und ich war 14 oder so, ich war so mega aufgeregt, hab dann eine Cola von Jan bekommen, von Farin, und dann stand ich so vor der Bühne, habe halt jedes Lied lauthals mitgesungen, weil ich die Platte innen und auswendig konnte, und das haben die irgendwann gecheckt, und dann haben sie mich zu einem Song auf die Bühne geholt und ich durfte den anfangen,
oh,
und die
cool.
Band ist dann, hat dann eingesetzt.
Wie,
ja, das
cool.
War mega cool, da war ich hin und weg, das, da erinnere ich mich gerne dran.
Das ist ja quasi wie die Foo Fighters, die, naja, egal.
Genau, absolut. Genau. Platz 85, drittletzter Platz, auch sehr interessant von dir, vom Album Scoundrel Days, Aha, der Song Manhattan Skyline, mit der Anmodation, das ist mein Lieblingslied von Aha. Ich habe den Song jetzt gehört, ich glaube, das ist nicht mal der Lieblingssong von Aha. Das ist ein super weirder, Nullstruktur habender Aha-Song. Irgendwie. So der Free Jazz-Song von Aha. Komm, mach das Album voll, irgendwie Manhattan Skyline, komm, geht schon, sing irgendwas Window keine Ahnung.
Ich kann dir nicht mehr sagen, wie ernst ich das meinte. Ich glaube, dieses Video hat halt alle natürlich beeindruckt, ne, was das es Take damals gab, Video. Take on Me. Und ich glaube, zu Aha konnte ich kein Verhältnis entwickeln. Vielleicht, also ich bin mir nicht.
Das schien
sicher.
Aber sehr ernst. Also,
ja?
Schien es dann nicht,
ja,
so.
Dann meinte ich es vielleicht auch ernst. Vielleicht habe ich versucht, den weirdesten Song rauszusuchen, um mich irgendwie interessant zu machen. Alle so, hä? Echt?
Und dann als letztes dann nochmal deine alten Bekannten vom Construction Time Again Album Depeche Mode mit Everything Counts. Das war dann deine Verabschiedung.
Das ist schon auch groß, der Song.
Das ist auch ein guter Song, ja, das stimmt. Aber eine interessante Tracklist war das, die du da.
Aber das Tolle ist ja, dass ich mich an jeden Song erinnern kann.
Ja.
Also, wobei.
Na, so wie jetzt gerade Manhattan Skyline, ne?
Ja. Den könnte ich dir jetzt vorsingen.
Ich habe einen übersprungen, sehe ich gerade. Zwischen Aha und Depeche Mode waren noch I Want Your Sex vom Face-Album von George Michael.
George Michael.
Und zwar I Want Your Sex Parts 1 and 2. Du hast uns dann noch erklärt, auf der Maxi gibt es auch Part 3, aber nur auf der Maxi. Wir reden ja hier über die 250 besten Alben.
Wichtige Information.
Und da habe ich nochmal gedacht, als ich mir das jetzt noch angehört habe, das gab es ja in den 80ern oft, dass man so Part 1 and 2 von so Songs auf so Alben gemacht hat und so, wie scheiße das immer war. Also
voll.
Auch so diese Maxi-Mixe von irgendwelchen Songs
furchtbar.
Und so. Wenn man richtig gemerkt hat, dass die im Studio noch so Sounds ausprobiert haben, so, guck mal, das wäre doch witzig, das bauen wir da auch noch ein, und die Songs zu ihrer kompletten Rhythmik bestohlen hat und so.
Irgendwie die Beats endlos wiederholen oder dann so ein
Walk, so noch so ein Sampler.
Voll scheiße.
I want your sex.
Aber die, für so, also es gab so eine Momente, ich hab ja, ich weiß gar nicht, 89, glaube ich nicht, ich glaube, das war früher, dass ich tatsächlich in so einer Disco aufgelegt habe, regelmäßig auch am Wochenende, wo so Touristen und so, na, so Leute waren, die dann auch wirklich nur am Samstag mal weggehen und die dann aber auch jetzt Spaß haben wollen.
Ja.
Und wo viele dann auch sehr aufgeregte.
Wo war die Disco?
In der Nähe vom Oliverplatz.
Mhm.
Da habe ich aufgelegt und das war wirklich so ein Job auflegen. Das heißt, du hast eigentlich jedes Wochenende das gleiche Programm gespielt. Du wusstest genau, welchen Song du spielen musst, damit ich meine das nicht böse, aber es war wirklich so, dass dann irgendwie ganz viele zusammen ausgehende Frauen oder Mädchen oder ältere Mädchen, jüngere Frauen, whatever, dann auf die Tanzfläche gekommen sind, alle ihre Taschen abgestellt haben auf der Tanzfläche und da so im Kreis rumgetanzt haben und sehr, sehr aufgeregt waren.
Viel Haarspray.
Ja. Und du wusstest genau, welche Songs da die Trigger waren. Und das war dann irgendwann so langweilig, weil es immer das Gleiche war. Also es war halt irgendwie immer Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.
Das ist I Feel For You, ne?
Ja. Und noch so ein paar andere. Und das war irgendwann, ja, mich hat das so gelangweilt, dass diese Mechanismen immer die gleichen waren. Aber da war natürlich auch sowas wie George Michael, I Want Your Sex, ja. Weißt du, wegen
ja.
Sex.
Na klar.
Verstehst du?
Ja,
weil da geht es um Sex und so.
Ach so.
Ja. Das, ja.
Aber Part 1 oder Part 2, da hast du Part 3 vielleicht sogar gespielt? Wenn du
ich dann oft mal Part 3 reingefunden. Nee, aber da liefen dann die Maxi-Singles immer so, also mal liefen die extrem gut, ja. weil die nur das, die Version kannten.
New die Leute. Order.
Ja, genau.
Blue Monday.
Blue Monday ja. So, und wiederum bei anderen Songs, die sie aus dem Radio kannten, die Leute, da waren sie natürlich angepisst, wenn man dann die Dumm-Dumm-Dumm-Dumm-Dumm-Dumm-Dumm-Dumm-Dumm-Version gespielt hat. Wann geht's denn endlich los? Aber 80er, schon auch geile Musik gewesen in den 80ern und dann aber auch streckenweise total furchtbarer Scheiß.
Das stimmt.
Muss man so sagen.
Das stimmt. Ja. Ist auch, ich hab mich ja dann auch.
Genau, wie bei den Frisuren, das ist eigentlich.
Ich habe auch früh angefangen, mich für so Indie-Musik zu interessieren und damit zu beschäftigen, weil man dann an der Schule irgendwie auch cooler war und ich auch so durch meine Geschwister, so durch meinen ältesten Bruder auch viel so Gitarrenzeug abbekommen habe und so. Und da waren manchmal der Bands dabei, die, an die ich mich dann jetzt so, also auch so frühe 90er und so, an die ich mich heute erinnere, wo ich denke so, was war denn mit uns damals los? Also wieso haben die Levelers eine Platte verkauft? Habe ich mich vor ein paar Tagen gefragt. Habe ich dann nochmal reingehört. Oder ich habe auch mal die frühen Manu Neger-Alben, das war für uns damals, wow.
Aber komm, das erste Album war ein Hammer. Oh. Doch, komm, also hier.
Man kann es echt nicht mehr gut durchhören.
Man kann es nicht gut durchhören, das stimmt. In Wirklichkeit konnte man das schon damals nicht, aber die Kombi aus diesem King Kong 5 und was war das? Putas Fever, glaube ich.
Ja.
Was? Nee, warte mal. Na, auf jeden Fall diese Kombi. Ja. Und Manu Neger habe ich in einem kleinen Club in Hamburg gesehen und ich war weggeblasen, weil das war so krass. Der Laden war komplett voll. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. So ein kleiner.
Molotow.
Nee, es war nicht das Molotow, das war an so einer Hauptstraße, irgendwie so ein von außen, glaube ich, blau oder schwarz angestrichener Laden. Wie hieß denn der?
Grünspan.
Nee, war auch nicht Grünspan. Hieß nochmal anders. Jedenfalls, also so ein 200-300 Leute Laden. Ja. Und jedenfalls, da haben Manu Negra gespielt. Also,
who knows? Ja. Egal, ich höre es auf zu raten.
Genau, man müsste recherchieren, Manu Negra in den 80ern, keine Ahnung, Hamburg, whatever. Und das war deswegen krass. Der Laden brechend voll, es war warm, es war, glaube ich, Sommer. Alle schwitzten sowieso schon. Und dann kommt diese 12-Leute-Band auf die Bühne und fängt an mit diesem Beat, mit diesem Dum, 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 Dum.
Ja.
Das ist so ein total doofer Disco, Four to the Floor-Beat eigentlich war. Und die Band setzt so ein bisschen ein und dann kommt halt Manu Chao von hinten auf die Bühne gerannt. Ich meine, 12 Leute stehen auf dieser Mini-Bühne, das ist sowieso voll. Kommt von hinten, Backstage, auf die Bühne gerannt. Macht ein Salto ins Publikum, noch bevor er den ersten Ton gesungen hat und der Laden explodiert. Das war sofort, weil der ganze Laden war eine einzige verschwitzte, bierspritzende Menge von jungen Männern, die unbedingt Output brauchen. Irgendwie. Es war sensationell und das ganze Konzert war der Hammer. Also dadurch, dass die ja diesen Big Band Sound hat mit Bläsern dabei und fand ich mega. Aber du hast total recht, die Alben durchgehört hat man eigentlich selten.
Ja.
Das stimmt.
Ich hab mich auch noch an eine andere Band erinnert, die ich dann wieder, die ich dann auf Spotify, glaube ich, sogar wiedergefunden habe und auch mal wieder reingehört habe. Die hießen Die rasenden Leichenbeschauer.
Ja.
Kannst du dich an die erinnern? So eine ungarische Band war das.
Kann mich an die erinnern, ja.
Die hießen irgendwie Vaktaso, also ungarisch halt. Kannst du auch nicht mehr hören.
Nee.
Ist auch echt gar kein, also aber das war damals irgendwie, war das kurz cool. So.
Durch diese Internet-Radioshow, die ich mache, höre ich natürlich auch wieder mehr neue Musik. Ich habe ja lange davon Abstand genommen, weil es mich im Radio irgendwann fertig gemacht hat, dass ich Neues kennen muss.
Ja.
Also ich fand es irgendwann total angenehm.
Du hast sozusagen Noise-Canceling gemacht.
Ja, sehr schön. Mag ich mir. Nee, ich fand es irgendwann total anstrengend, diese damals dann noch Stapel von CDs zu haben und dann jetzt irgendwie so mit Streamingdiensten und Bandcamp und was alles dazukommt. Irgendwann hat es mich einfach nicht mehr, ich wollte nicht mehr alles kennen müssen, sondern wollte mich eher dann wieder auch zurückhören, also irgendwie Sachen entdecken, die ich vielleicht damals verpasst habe und so. Und hin und wieder kommt man dann aber doch natürlich auf tolle Bands, die dann auch nur auf Basecamp veröffentlicht werden. So ein Pete Yorn neulich festgestellt, der hat in den Streaming-Portalen so seine Halb-Major-Veröffentlichungen und so und auf Bandcamp veröffentlicht er aber auch noch Zeug, weißt du, so Cover-Alben und bla und so. Auch so ein Typ, der offensichtlich nicht, der keine Woche beenden kann, ohne ein Album rausgebracht zu haben. Jedenfalls wollte ich sagen, dass man da auch immer wieder noch neue Bands entdeckt, die genau so, wo man denkt, ach ja Leute, aber das muss echt, ist schön, ist besser, als wenn ihr auf der Straße rumhängt. Aber also es gibt schon auch viele Bands, wo man sich fragt, warum. Aber die hat man ja teilweise auch gefeiert, das stimmt.
Das stimmt.
Gab schon auch Bands, wo die Frage, warum, auch damals berechtigt wäre, aber man hat gedacht, nee, voll geil. Na. Hast du schon gehört? Voll geil. Na.
Lieber Johnny,
ja.
Ich danke dir bis hierhin erstmal, dass du heute bei mir gewesen bist.
Ich danke dir sehr für dieses Gespräch und diese interessante Liste. Ich war, ich bin vor allen Dingen ganz zufrieden mit den von dir gemerkten Kommentaren.
Absolut, ich finde die auch. Ja. Wie gesagt, wenn Annette Wendel das hier hört oder jemand, der sie kennt, sagt mir bitte Bescheid, dass die das Radio gewonnen hat.
Ja. Was für ein Radio war das? Das war so ein Kofferradio.
Weiß ich nicht, du hast gesagt, in der Woche gibt es immer das Radio und zum großen Finale am Sonntag gibt es sogar eine Stereoanlage zu gewinnen.
Oha. Ich glaube, das Radio war tatsächlich so ein ganz cooles Kofferradio. Ja. Was ich jedem empfehlen kann übrigens, ich habe zu meinem letzten Geburtstag von Tanja ein ganz schönes, altes, so ein ganz kleines Kofferradio gekriegt, weil inzwischen, wenn das Internet ausfällt, wir können alle nicht mal mehr telefonieren, wir können irgendwie nicht mal mehr die Information kriegen und ich habe gedacht, man braucht ein batteriebetriebenes Radio im Haus, was noch mit den alt hergebrachten Frequenzen funktioniert. Ohne, Geburtstag. Dass ich jetzt zu so einem Prepper werden will.
Ich wollte gerade sagen, zum nächsten Geburtstag schenkt sie dir so eine Taschenlampe mit Kurbel.
Absolut.
Die man auch, dann so auch nicht auflädt. Schlecht.
Oder eine Kiste Kerzen.
Naja. Eine Kiste Munition.
Da sind wir wieder bei der Faszination. Genau, genau.
Ey, da haben wir den Kreis geschlossen.
Lass uns. Okay, vielleicht müssen wir doch nochmal eine andere Sendung machen. Aber es freut mich sehr, dass wir auf diese Themen nicht zu sprechen gekommen sind. Ich bin kein Prepper.
Ja.
Ich gehöre eher zu den Leuten, die in der Pandemie, als es losging und die Leute so, ihr müsst ja jetzt bevorraten mit Wasser und so. Und ich so, was, echt, meinst du? So, die dann irgendwie so nach zwei Wochen immer noch so, echt, Klopapier, meinst du, echt? Und so, ich wäre total aufgeschmissen gewesen. Ich wäre wahrscheinlich der Einzige ohne Klopapier gewesen.
Wahrscheinlich. Komm bitte bald mal wieder.
Mach ich sehr
damit
gerne.
Ich höre mir bis dann eine andere Sendung von dir an und dann gehen wir die nochmal en Detail durch.
Gehen wir mal Platz 200 bis 1 durch.
Ja, das hast du, du hast ja nur diese Plätze moderiert, die anderen haben ja die anderen moderiert. Ja,
so war das.
Leider, leider, leider.
Ja, ich war immer der Typ für Platz bis 1, Platz 80. Aber.
Ja, du warst so das Mittelfeld, das moderative Mittelfeld bei SFB 2.
Ja, wäre ich jetzt Fußballfan, könnte ich jetzt natürlich kontern damit, ich war der des Radios.
Der Abstauber oder weiß ich nicht.
Nee, und jetzt so ein ganz, ganz geilen Mittelfeldspieler. Aber ich habe von Fußball
Maradona.
Keine Ahnung. Du hast offensichtlich auch keine Ahnung. Sehr gut.
Litbarski, keine Ahnung. Ich sag nur Namen.
Vielen Dank.
Ja, danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und vielen Dank Wenzel, der hat nämlich heute produziert.
Ja, danke schön, Wenzel.
Und hat sich das hier jetzt alles live angehört. Danke, dass du dabei gewesen bist und uns geholfen hast mit dem Regisseur.
Und für Matt Johnson.
Und für Matt Johnson. Also danke dafür. Und euch zu Hause, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bokelberg Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Die Nils Bokelberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Die Nils Bokelberg Erfahrung.